Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal-betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmaline mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Guten Tag.
Ja, Holger, bevor wir diese Sendung eingeleitet haben, hast du zu mir in einem Ton, in dem man normalerweise ein Geständnis über Mord ablegt, gesagt, ich habe dein Buch gelesen.
Nein, das war nicht der Ton, in dem man ein Geständnis über Mord ablegt, sondern das war ein unterschwellig vorwurfsvoll, passiv-aggressiv.
Ach so.
Ich habe neulich, eine Kollegin hat neulich den dritten Zustand zwischen passiv-aggressiv und aktiv-aggressiv erfunden. Das sah sehr seltsam aus. Ich kann das überhaupt nicht so wiedergeben, aber das war, also da hatte jemand, hatte Gebäck und die hat sich das einfach genommen. Und das aber, das war weder aktiv-aggressiv noch passiv-aggressiv.
Einfach übergriffig.
Ach so, das ist das, ja. Ja, aber die hat sich das halt einfach genommen. Naja, dann hatte sie halt was zu essen, eher nicht. Aber so ist das manchmal. Ja, ich sagte, ich habe dein Buch gelesen. Das ist so ein bisschen wie bei Dieter Krebs, der eine, ne? Ich habe schon viel darüber gehört, wie du im Bett sein sollst. Ja, das ist nichts Besonderes. Ja, genau das habe ich gehört. Nein, ich habe ein Buch gelesen und musste mehrfach sehr gut, sehr viel lachen.
Das freut mich.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bilde mir ein, zu merken, dass du zwischenzeitlich echt Deadline-Probleme hattest. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass du davon erzählt hast.
Ja, also das stimmt
so,
ja auch.
So, da sind so einige Stellen drin. Ich kann dir jetzt nicht im Einzelnen sagen, aber da waren so ein paar Stellen drin, wo ich dachte, oh, das sieht ein bisschen aus wie Flickwerk.
Ja, ohne Scheiß. Und weißt du, was das Seltsame ist? Ausgerechnet diese Stellen, die wie Flickwerk auch für mich aussehen und sich so anfühlen, haben anderen Leuten komischerweise gefallen dann. So besonders gut sogar. Wo ich mir dachte, why?
Das ist witzig. Naja, jedenfalls, so eine Uhr, also war dann irgendwie, erzählt ja die Hauptdarstellerin, dass die Zeiger ihres Hühnerweckers, ja. Genau, irgendwie stimmt, da musste ich sehr lachen, weil ich nämlich auch einen Hühnerwecker hatte. Ja, das war sehr schön. Und am Ende, als sie dann in Polen waren und die Oma den Typen verprügelt, nachdem er das Holzkreuz rausgerissen hat und sagt, natürlich ist das kein Upotek oder wie das heißt.
Utopek,
sondern mein bescheuerter Ehemann. Das fand ich sehr schön. Ja, daran erinnere ich mich noch. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann jedem nur empfehlen, Alexandra Tobors Buch Minigolf Paradiso zu lesen. Und das andere Buch, das ich im Urlaub gelesen habe, heißt Übel unterwegs. Und ist auch sehr schön. Und ist geschrieben von einer Tina Übel, die ein Stipendium hatte, um irgendwie 3 Monate irgendwas in Shanghai zu machen. Und die ist mit dem Zug von Hamburg nach Shanghai gefahren und erzählt Geschichten von da. Das müsste dir auch sehr gut gefallen, weil die wirklich sehr, sehr, also die schreibt so ein bisschen wie Andrea Diener erzählt.
Mhm.
Ja, inklusive einer treffenden Beschreibung von Rucksacktouristen mit Schwachmatensandalen. Die sie sich dann aber selber kauft, um festzustellen, dass sie super bequem sind und aber da trotzdem immer weiter über Schwachmatensandalen schreibt, wenn sie über ihre Schuhe schreibt. Das ist wirklich sehr, sehr lustig gemacht, also gefällt mir sehr gut. Und bei dir so?
Ja, bei mir, was gibt's bei mir? Es haben sich 2 tolle Podcasts bei mir gemeldet, um mein Buch zu besprechen, beziehungsweise um einen Knisterkaugummi, um in Besitz eines Knisterkaugummis zu kommen.
Ach ja, genau, du hattest da ja sowas verlost.
Ja, genau, aber ich möchte diese Podcasts jetzt nicht pluggen, obwohl sie es absolut wert sind, sondern ich warte erstmal ab, was die so sagen.
Ach so, also ich dachte, die hätten das schon gemacht, verstehe.
Nee.
Ja, nee, dann muss man abwarten, weil sonst ist ja, keine Vorschusslorbeeren. Das kennen wir
auf gar keinen Fall.
Ich habe gar nicht groß was zu erzählen, fällt mir gerade so auf.
Hast du dir vielleicht Gedanken darüber gemacht, was wir den Außerirdischen zeigen, um sie von der Überlegenheit unserer menschlichen Rasse zu überzeugen? Das war nämlich so eine Frage. Da haben wir gesagt, dass wir darüber mal nachdenken werden. Und als ich dann wieder diese Frage im Kopf hatte,
war das nicht, um von unserer Gutmütigkeit sie zu überzeugen, ne?
Ja, genau. Oder von was auch immer. Mir ist auf jeden Fall ein Link untergekommen, wo so ein Ami, ich gehe mal davon aus, dass es ein Ami ist, den Chibo-Shop in Deutschland entdeckt hat. Und der macht dann auf BuzzFeed so einen schönen Artikel über diesen Crazy German Shop, wo es solche Sachen zu kaufen gibt, wie den Energiefrosch und die Kiwi-to-go-Box und den Sprint-Fallschirm und Bananenschneider, die Damengartenschere, den mitzählender Flaschenöffner,
auch geil,
Holgi.
Ja, auch geil.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall den Außerirdischen zukommen lassen.
Ja.
Einfach um ihnen zu zeigen, wie kreativ und bekloppt die Menschen sind. Dass sie Humor haben, dass sie auf jeden Fall sehr bescheuert sind.
Das ist ja nicht Humor, das ist ja ernst gemeint. Also Chibo meint das ja alles ernst.
Ich glaube nicht. Ich persönlich finde das alles eine Spur zu genial,
so.
um ernst gemeint zu sein.
Du meinst, das ist eher so vom Postillion oder sowas?
Ich glaube, das ist Marketing. Das ist ein Marketing-Trick. Das ist so wie diese geile Klamottenmarke Naketano. Die haben so Teile im Angebot, so Oberteile, die heißen Rumpvögelchen und so. Und du siehst das, du stößt drauf und denkst dir, was sind denn das für Deppen? Und der nächste Gedanke ist, ach ja, klar, das ist alles
pure
Berechnung.
Aber das steht ja jetzt nicht Rumpvögelchen auf dem Hemd drauf oder steht das draußen drauf?
Nee, die heißen nur so.
Ja, eben. Also, bei Chibo ist es aber so, also Chibo verkauft das ja, die wollen ja, dass du das kaufst. Und also zumindest, also selbst wenn Chibo das nicht ernst meinen sollte, die Leute, die das kaufen, die nehmen das sehr ernst. Weil sonst würden sie es ja nicht kaufen.
Ja, das mag sein.
Also stellt sich ja nicht jeder so einen Hühnerwecker in die Ecke. Oh, da hatte ich dir ja noch geschrieben. Hatte ich dir ja noch geschrieben, dass...
Ja, das ist ein Allahu Akbar.
Genau, ich hatte eine Allahu Akbar Alarmglock. Und eine Allahu Akbar Alarmglock, die habe ich beim wie heißt denn, kennst du diese Hightech-Türken, die immer in der Stadt sind? Weißt du, diese Läden, die verkaufen alles. Lampen, Wasserkocher, alles Mögliche. Und da lief ich so dran vorbei. Und da stand halt im Schaufenster stand halt ein kleines Plastikding, vielleicht so 20 Zentimeter im Durchmesser, eine Nachbildung des Felsendoms aus goldenem Plastik.
Mhm.
Und die stand auf einem Karton und auf dem Karton stand Allahu Akbar Alarmglock. Und ich dachte so, was ist das denn, ey, da gehst du mal rein. Bin reingegangen, hab mir das Ding gekauft, hat damals 30 Mark gekostet und war halt einfach so eine Uhr, ne, so eine Uhr halt, so mit Digitalanzeige, die aussah wie eine Nachbildung des Felsendoms. Und ich fand das total lustig, die bei mir auf die Fensterbank zu stellen. Was mir nicht klar war, ist, der gute Muslim, der betet ja fünfmal am Tag, ne? Und das weiß auch die Uhr.
So. Ah.
Und das erste Mal, als diese Uhr mich zum Gebet gerufen hat, das muss irgendwie nachts um 3 gewesen sein oder sowas. Und ich schließe so vor mich hin und irgendwann wache ich auf und irgendwas macht Allah! Und ich bin wirklich vollkommen orientierungslos durch meine Wohnung getaumelt, bis ich herausgefunden habe, dass es dieses scheiß Plastikding ist, was da vor sich hin brüllt. Ja, das war meine Allahu Akbar Alarmglocke. Hat eine Freundin von mir, also ich habe 30 Mark dafür bezahlt, eine Freundin von mir fand die auch total lustig, ist dann zu dem gleichen Laden gegangen, hat gesagt, ja, ich hätte gerne eine Allahu Akbar Alarmglocke. Hat der Typ gesagt, wofür brauchst du das? Und hat ihr dann 35 Mark abgenommen. Ich auch, anscheinend kaufen Frauen keine Allahu Akbar Alarmglocken. Clocks. Uhren.
Clocks, die Schuhe.
Clocks, Klompen. Genau, ich finde ja Klompen immer ein viel schöneres Wort, das Niederländische für die Schuhe.
Ah, so heißen
ja.
Die.
Mhm. Also zumindest, ja, glaube ich. Soll ich nochmal schnell googeln? Klompen? Ich meine,
ja, mach mal.
Während
du das machst, mache ich eine Ansage. Man kann mich jetzt buchen offiziell. Und zwar gibt es eine Sache vom Polen-Institut Darmstadt, die heißt Polenmobil. Ja, das ist so ein kleiner Bus, den man für seine Schulklasse bestellen kann.
Polski Autobus,
genau. Und man bestellt sich den Bus an die Schule und wenn man jetzt irgendwie so eine Unterrichtseinheit machen möchte mit seinen Schülern zum Thema Polen, dann kann man den kostenlos anfordern.
Oh ja.
Und man kann auch eine Sonderveranstaltung bestellen, das wäre dann zum Beispiel ich. die ich aus meinem Buch vorlese auf kindgerechte Art. Und wer sich das mal anschauen will, kann dies tun unter polenindeschule.de/polenmobil. Das ist interessant für Lehrer tatsächlich, die mit diesem Thema sich beschäftigen oder sich irgendwann beschäftigen müssen, das in irgendwie einer unterhaltsamen Form aufgreifen wollen in ihrem Unterricht. Sei es Erdkunde oder Sozialkunde oder was auch immer.
Das ist ein irrer Zufall, weil mich kann man jetzt auch buchen. Und zwar das Darminstitut in Polen. Entschuldigung, ich wollte eine schwache Pointe setzen.
Bitte, das ist so albern.
Das ist total albern, ja. Die haben mich gebeten, rumzukommen und ein bisschen Scheiß zu reden. Naja gut, das funktioniert nicht. Ich bin heute nicht lustig. Ich bin zu angespannt und ja. Wollen wir mit Fragen antworten? Anfangen? Wollen wir auf Fragen antworten? Ach, nee.
Ja, komm, lies vor. Lies
Ach so, ich dachte, du wolltest nicht mehr. Dann hätte ich jetzt einfach gesagt, okay, dann machen wir jetzt Feierabend und dann ist ja auch gut.
Ja, können wir später machen, 10 Minuten oder so.
Genau. Also kommt jetzt die letzte Frage. Matthias schreibt, darf ich nach Knigge, Klein und Tobor den Freund, dem ich zum Geburtstag einen Restaurantgutschein geschenkt habe, nach einem halben Jahr fragen, ob es ihm dort gefallen hat?
Ist schwierig, ne? Ich persönlich finde solche Fragen immer ein bisschen peinlich.
Ja, nee, fragt man natürlich nicht.
Für einen selbst.
Ja.
Weil, nee, das macht man einfach nicht.
Das macht man einfach nicht, weil es kann halt passieren, dass er ihn nicht eingelöst hat, ihn verloren hat, weiß der Geier was und sich dann schämt.
Ja, oder der fand es einfach scheiße und wüsste jetzt auch nicht, wie er es sagen soll.
Also das Einzige, wo er sein Gesicht bewahren kann, ist, wenn er da war und das gut war. Alles andere würde ihn beschämen und man will doch seine Freunde nicht beschämen.
Ja, außerdem finde ich finde, dass es absolut beim Beschenkten liegt, ein Feedback zu geben. Das darf nicht eingefordert werden, das muss freiwillig passieren.
Stimmt. Ja, damit, ach, das Mensch, sind wir schnell. Dann kommt jetzt die letzte Frage. Christoph schreibt, wenn alles klappt, werde ich ab Ende des Jahres 2015, Medienwissenschaften in Tübingen studieren und um Kosten zu sparen, suche ich mir eine WG. Welche Erfahrungen habt ihr mit WGs? Tipps, Empfehlungen?
Ich habe schlechte Erfahrungen mit WGs. Ich glaube, ich habe das in der Sendung auch schon öfters erzählt. Ich lebte wirklich in schwierigen Verhältnissen in meiner Kölner WG. Das war eine, also die Vermieterin hat uns wirklich alle möglichen Leute reingesetzt. Überhaupt gehörte sie zu diesen Vermieterinnen, die einfach mal unaufgefordert in der Wohnung stehen und dann auch nicht nur in deiner Wohnung stehen, sondern die stehen plötzlich über deinem Bett und du guckst hoch, weil du gerade aufgewacht bist und dann steht da die Vermieterin und schimpft mit dir.
Warum hatten die einen Schlüssel zu deiner Wohnung?
Tja, Vermieterin eben.
Ja, aber Vermieter haben nicht Schlüssel zu Wohnungen.
Ja, die hatte. Der gehörte das ganze Haus, die hatte Schlüssel zu allen Wohnungen.
Krass, ja, dann tauscht man als erstes mal das Schloss aus, ne?
Es war eine wirklich riesengroße WG, wo die Leute einfach ein- und ausgingen. Mal wohnte da jemand für 2 Tage, mal wohnte jemand für 2 Wochen da. Das war auch so ein möbliertes Ding mit antiken Möbeln.
Möbliert. Ach so, also eher sowas wie eine Pension, wenn man so will.
Weil
WG ist doch eigentlich, da wohnen halt ein paar Leute, ein Zimmer wird frei und dann bewerben sich andere und irgendwann zieht man dann halt da ein und bleibt dann da erstmal.
Ja, so welche hatten wir halt auch, so längere Mieter, wie ich es zum Beispiel war. Ich habe da 2 Jahre lang gewohnt und ein anderer hat auch fast 2 Jahre da gewohnt. Aber es war absolut fürchterlich. Ich hatte die krassesten Mitbewohner ever. Oder ich sag mal so, die waren vielleicht gar nicht so schlimm, aber die passen nicht zu einem Menschen, wie ich es war. Ich war halt so eine, die immer nur alleine in ihrem Zimmer saß und Musik gehört hat, weil so bin ich halt, ja. Und das fanden die mega bedrohlich.
Weil die wollen ja natürlich immer Plenum in der Küche und so, ne?
Ja, ja, genau. Mhm. Und weird, und die zieht sich zurück und die plant irgendeinen Anschlag da, wenn sie sich zurückzieht. Und die haben mich auch richtig scheiße behandelt aufgrund von diesem meinem Verhalten. Dann hatten wir irgendwann mal 5 Palästinenser und einen Israeli da wohnen. Das war sowieso der Hammer. Nee, also ich kann jedem nur sagen, wenn ihr WG-Typen seid, wenn ihr gesellige Typen seid, dann macht es. gibt wahrscheinlich nichts Besseres für einen geselligen Menschen als eine WG mit Leuten, die sich einigermaßen gut verstehen. Aber wenn ihr nicht gesellig seid, macht's trotzdem, der Erfahrung wegen, weil man dann viele Jahre lang viele krasse Geschichten zu erzählen haben wird. Also es ist einfach so eine Sache, die kann man mal machen, so wie Drogen nehmen oder so.
Ich habe ja nie wirklich in einer WG gelebt. Ich hatte in Köln eine Drei-Zimmer-Wohnung, da ist dann mal für, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder so eine Freundin in eins der Zimmer eingezogen. Also nicht meine Freundin, sondern eine Freundin. Aber das war jetzt irgendwie auch nicht so WG. Also WG ist ja auch immer so eine Zweckgemeinschaft, weil man sich nicht leisten kann oder so. Und das war halt nicht, sondern die hat halt einfach eine Bleibe gesucht und habe ich gesagt, ja, kannst du das dritte Zimmer haben, das benutze ich sowieso nicht. Aber sonst WG, ich habe mich einmal in Berlin um eine WG beworben. Ich weiß noch nicht mal warum, weil ich irgendwie dachte, jetzt muss ich das auch mal ausprobieren. Die haben mir aber nicht mal abgesagt. Also da musste ich dann hinterher telefonieren und die meinen, ach so, nee, ja, nee, du, weiß nicht, keine Ahnung. Also WG, weiß ich nicht. Ist aber auch, glaube ich, ist das nichts für mich. Ich bin zwar prinzipiell gesellig, aber ich habe halt keinen Bock, dass, wenn ich in die Küche komme, da irgendwer sitzt.
Und Spaghetti frisst so und dich anglotzt mit seinen Froschaugen. Wie oft hatte ich diese Situation? Kommst halt um 3 Uhr nachts nach Hause und dann sitzt da jemand. Du willst einfach nur deine Ruhe haben.
Ja, eben. Nee, das ist nix, das ist echt nix für mich. Also ich habe bisher immer das Glück gehabt, dass mein Einkommen hoch genug war, dass ich mir eine komplette eigene Wohnung leisten konnte. Also da bin ich auch echt dankbar für. Ich glaube, in der WG wäre ich verrückt geworden. Also hier der Tipp zur WG, zieht nicht in WGs.
Ja, oder zieht in WGs, wenn ihr einen Kick daraus zieht, etwas Krasses zu erleben.
Genau. Wenn ihr stets und ständig nicht wissen wollt, was euch erwartet, wenn ihr nach Hause kommt und einfach nur eure Ruhe haben wollt.
Ja.
Nee. Nächste Frage. Eine Frage an mich, obwohl vielleicht auch an dich. Wenn du dich beim Rasieren schneidest, nimmst du einen Blutstillstift oder Klopapier oder ein Stück Papiertaschentuch?
Was ist denn das Interessante da für andere an der Antwort? Das verstehe ich nicht ganz.
Wie man die Blutung im Gesicht am besten stillt.
Also wenn ich mir meinen Bart abrasiere, dann tue ich da schon kleine Papiertaschentücher. Nein, Quatsch.
Ich habe einen Alaunstein, so nennt man das. Ich glaube, das ist das, was heutzutage auch Blutstillstift heißt. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Das ist halt so ein Stein, sieht so ein bisschen kristallin aus, den macht man feucht. Und wenn man den auf so eine kleine Wunde drückt, dann zwickt's kurz und dann stillt es die Blutung sehr schnell. Kann ich jedem nur empfehlen. So, dann kommt jetzt die letzte Frage. Von Christoph. In letzter Zeit beschäftigt mich das Thema Pensionsvorsorge und ob es sich lohnt, auch privat
Nein.
für später vorzusorgen.
Stopp.
Wie haltet
Diese
ihr
Frage habe ich schon zweimal in den letzten paar Monaten abgelehnt.
Echt?
Ich weiß nicht, wie diese Frage immer
ja, aber
wieder...
Alexandra, Altersvorsorge ist auch für dich ein wichtiges Thema.
Ja, das stimmt. Kannst ja was darüber erzählen. Aber
wie viele Rentenpunkte
ich sage
hast
nicht
du
denn dazu.
Beispielsweise?
Fresse.
Das ist aber doch echt so ein Thema. Warum? Ab wann fängt man eigentlich an, sich damit zu beschäftigen? Wie alt bist du jetzt?
Ich weiß nicht, wie alt ich bin. Ich muss mal rechnen. Wir haben jetzt 2016, gell?
Mhm.
Das würde mich zu einer 35-Jährigen machen. 35 bin ich.
Ja, aber also warum denkst du da noch nicht drüber nach? Also ich frage mich immer, wann ich darüber nachdenke.
Vor allem, woher willst du wissen, dass ich darüber nicht nachdenke? Vielleicht denke ich darüber nach, habe aber einfach keinen Bock, darüber zu reden.
Das kann natürlich sein. Warum hast du denn keinen Bock, darüber zu reden?
Schnauze.
Okay, dann halt nicht. Frage von T. Wie kommt es, dass ihr nur dann versaute Sachen sagt, wenn gerade jemand zu mir ins Zimmer kommt?
Ja. Ich frage mich, warum hört man Laber-Podcasts laut? Ich finde, Laber-Podcasts sind not safe for work. Und zwar prinzipiell, ja. Ich höre wirklich nur so öffentlich-rechtliche Sachen.
Ja.
Weil Laber-Podcasts, du hast immer die Gefahr da,
dass jemand Penis sagt.
Und das ist halt, oder dass es halt total bescheuert ist. Und, ich finde es ja sowieso total schwierig, Stinos. Ja, einfach so normalen Leuten von der Straße Podcasts zu erklären. Also was sind Podcasts? Und ich meine nicht, dass man denen irgendwelche Radio-Features erklärt, dass man sie sich im Internet runterladen kann, sondern dass man denen dieses Konzept nahebringt, dass paar Leute zwei bis drei Leute über ein Thema labern und sich keine thematischen Vorgaben geben oder es keine Zeitbegrenzung gibt, das kapieren die meisten Leute gar nicht. Also ja. Immer wenn ich Kunden erzähle, dass ich Podcasts mache und Kunden? So anfange mit ja im in
ach,
dem
im Lädchen,
in der
ja,
Buchhandlung, okay, genau. Dann sage ich so, ja, das müssen Sie sich vorstellen, das ist wie so eine Radiostation, also so wie Radio halt, nur dass ich die Beiträge mache, ja, und dass ich nicht abhängig bin von Werbung. Aha, und was läuft da gerade? Fragen Sie dann.
Musik. Genau. Musik, weil ich bin ja beim Arbeiten.
Ja, das hatte jetzt gar nichts, dieser Einwurf hatte jetzt gar nichts mit der Frage zu tun.
Ja, aber ich wüsste auf die Frage halt auch keine Antwort. Penis. Ja. In der Hoffnung, dass er jetzt gerade laut gehört hat und irgendjemand reinkam. Frage von David. Was haltet ihr vom Bitcoin?
Hat mich noch nie tangiert.
Ja, mich schon, aber irgendwie, ja, nette Idee, aber ist jetzt auch mal gut. Fertig. Mein Gott, sind das komische Fragen heute. Karl
weißt
fragt.
Du, ich glaube, heute ist so eine Wegwerfsendung.
Das wird
ehrlich.
So eine Wegwerfsendung, genau. Ihr könnt jetzt alle
ausschalten.
Das,
ich spüre das jetzt schon. Das ist der größte Scheiß. Wir gehen jetzt einfach mal alle Fragen ganz schnell durch, bis die beschissenen Fragen alle vom Teller sind.
Okay, dann gucken wir
mal. Und dann können wir wieder gute Sendungen machen, genau. Ja?
Das wäre dann in ungefähr 3 Tagen. Ihr könnt so lange vorspulen. Karl fragt, wie geht ihr oder wie würdet ihr mit Leuten umgehen, die euch wichtig sind, aber so ein Verschwörungstheoretiker-Scheiß labern?
Ich knall den Hörer auf die Gabel, so nicht!
Hatten wir schon.
Also wirklich, endlose Variation dieses Themas, wie man mit Fundis diskutiert. Also findest du nicht, dass die Leute dich da auch ein bisschen fernsteuern mit solchen Fragen?
Nee, die hören halt die alten Sendungen nicht und denken sich, oh, ich frag noch mal oder ich frag das mal.
Ja, dann hört besser die alten Sendungen, ihr Spasten.
Warte mal, ich schreibe mal in die Shownotes mit Fragen zu Geschenken, WGs Schnittwund, doofe Fragen, die wir ausgelassen haben. So. Einfach mal, damit man es mal aufgeschrieben hat. Johannes fragt, ist Griechenland inzwischen pleite oder ist es gar zum Grexit gekommen? Keine Ahnung. Nächste Frage.
Ja, aber alle fahren da in Urlaub. Hast du schon gemerkt?
Nach Griechenland?
Jeder, den man kennt, ist gerade in Griechenland.
Stimmt, von mir sind auch total viele Kollegen nach Griechenland gefahren.
Kannst du mal sehen. Die hängen da alle ab jetzt.
Ja, ist jetzt billig, ne?
Ja.
Katastrophentourismus. Alexander würde gerne wissen, was wir davon halten, während des morgendlichen Duschens zu urinieren. Habt ihr es selbst schon gemacht oder tut ihr es sogar regelmäßig? Jetzt kommt eigentlich die beste Erklärung. Meine Freundin findet es eklig und meint, es sei nicht gut für die Abwasserleitungen.
Ich dagegen argumentiere, also ich lese die Frage jetzt weiter, ja? Ich dagegen argumentiere mit dem Aspekt der Zeit- und Wasserersparnis. Außerdem bleibt meiner Meinung nach dem Duschen nichts zurück, da es mit Wasser und Seife weggespült wird.
Ja.
Ja, bitch, please. Also, ich würde es auf jeden Fall machen, wenn das Klo nicht direkt neben der Badewanne wäre, sondern irgendwie am Ende des Ganges oder in einem anderen Abschnitt des Gebäudes oder so. Mhm. Aber das erschließt sich mir nicht. Wie man wirklich in die Badewanne sich besudelnd urinieren kann, wenn das Klo literally nebenan ist.
Naja, aber Jungs besudeln sich ja vielleicht nicht so sehr, wenn sie einfach laufen lassen, oder?
Ja, das stimmt, aber die besudeln die Wanne. Und das ist nicht so, dass man das einfach mit Wasser dann wegmacht. Ich meine, Urinstein, warum gibt's das Phänomen? Das setzt sich schon ab. Hm. Und was ich aber viel schlimmer finde, meine Freundin hat letztens gesagt, dass, also ich habe die gefragt, ob die eigentlich kein Problem hat mit der Vorstellung, dass Menschen in Schwimmbecken pinkeln.
Ja.
Und ich so, nö, wieso, mach ich doch auch, macht doch jeder. Und ich so, was?
Das also machen total wirklich, viele. Also ich kann das ja auch nicht.
Ja,
ich denke auch immer, die
je
haben da
wärmer das Wasser, umso loser die Blase. Und
stimmt.
Das finde ich echt, Horrorvorstellung, wirklich.
Ich denke ja immer, die haben da bestimmt vielleicht auch was dem Wasser beigemengt, dass wenn man da reinpinkelt, dann irgendwie sich lila färbt oder so, sodass das jeder sieht.
Oh, das wäre schön. Oh,
ich
geile
weiß nicht,
Fantasie.
Vielleicht ist das ja so und es traut sich tatsächlich niemand ins Wasser zu pinkeln. Alle behaupten das. Ich traue mich jedenfalls nicht, das zu machen. Also ich mache das nicht. Ich gehe dann raus und gehe aufs Klo.
Ja.
In See pinkel ich manchmal.
Ja, und Dusche? Pinkelst du in die Dusche?
Nee, wäre mir komisch. Also das Klo steht ja direkt nebenan, wie du schon sagtest.
Ja.
Ja. Robert wüsste gerne, was wir als den Sinn unseres Lebens bezeichnen würden.
Menschen in Flammen zu versetzen.
Ja, Leute anzünden. Ja, auch finde ich auch gut. Hm? Ist der Sinn auch meines Lebens. Leute anzünden. Weiß ich nicht, der Sinn meines Lebens. Ich glaube nicht, dass das Leben einen Sinn hat. Also.
Wieso hat das Leben keinen Sinn? Sinn ist etwas total Individuelles. Entweder du schaffst es, dir so eine Sinnfiktion aufzubauen, an die du dann selber glaubst, oder du schaffst es halt nicht.
Ja.
Aber dass das Leben als solches keinen Sinn hat, das, ja, das ist eine triviale Erkenntnis sozusagen.
Ja, klar, ja. Also was die Frage wäre dann, was macht dein Leben sinnvoll?
Ja, ne? Genau. Womit, was ist für dich der Sinn? Ja.
Ja, was ist denn für mich der Sinn des Lebens? Menschen zum Brennen zu bringen?
Absolut. Denk einfach nur dran. Du verbreitest eine Idee oder redest zu Menschen und du merkst richtig, wie ihre Augen aufleuchten. Oder
ja, okay, aber dann ist es bei mir, wäre das dann eher irgendwie Spaß zu machen.
Das ist irgendwie das Gleiche für mich.
Hier, noch
also mal. Hauptsache, du erzeugst diese Resonanz, weißt du?
Ja.
Die anderen schwingen mit dir mit. Das ist gut. Was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, hier, nächste blöde Frage kommt von Martin, die überspringen wir auch einfach.
Was
Christoph,
denn?
Ach so, das war die Frage, ob es Webseite oder Homepage heißt.
Homer, ich finde das total wichtig.
Was? Okay, Martin wüsste gerne, Webseite oder Homepage. Ist das die euch das Gleiche oder sind das verschiedene Dinge?
Das sind verschiedene Dinge. Eine Homepage ist halt so, schaut doch mal in meinem GB vorbei.
Im was?
So, Gästebuch.
Ach so.
Tragt euch in mein Gästebuch ein, ihr Lieben. Es ist sowas mit Besucherzähler und so, eine private Bastelei, einfach Ende der 90er Jahre. Und eine Website ist das die offizielle Seite eines Unternehmens. Also so habe ich diesen Unterschied mal für mich gelernt.
Ja, ich finde das Gleiche.
Alles klar, ja, nächste
total
Frage.
Total beschissene Sendung wird das heute. Die kommt von Christoph, die nächste Frage, und lautet, welche Blogs lest ihr regelmäßig?
Keine. Die Sache mit den Blogs ist sowas von durch.
Ja.
Also wirklich, wen interessiert denn das? Heute liest man Recaps.
Was?
Recaps.
Wo liest man
von,
das?
Von Serien, auch auf allen möglichen Seiten. Vulture wäre jetzt so eine Seite, die regelmäßig zu allen Serien, die in sind, Recaps verfasst. Recaps einfach als Reflexion über eine Serie, über die Folgen, die man gesehen hat, und nicht bloß eine Rekapitulation, wie der Name sagt, sondern eine regelrechte Literaturanalyse. Ja?
So.
Also sowas lese ich heutzutage. So wie ich früher Blogs gelesen habe. Aber wirklich, ich glaube, Blogs sind total out. Und Podcasts sind die neuen Blogs.
Ich weiß gar nicht, also ich habe auch früher Blogs regelmäßig praktisch nicht gelesen. Also, sondern es ist eher so, also du hast ja auch, es wird ja auch selten regelmäßig publiziert. Es gibt zwar immer mal wieder Leute, die jeden Tag was schreiben, aber jeden Tag was zu schreiben führt dann halt auch sehr oft dazu, dass es meistens total belanglos ist und dann so ein Rauschen erzeugt, indem du dann irgendwann mal wieder ein Signal findest, das ganz interessant ist. Also das habe ich regelmäßig Blogs nie gelesen. Was ich regelmäßig lese, sind Zeitungen. Aber so dieses, nee, ich wüsste nicht, dass ich regelmäßig Blogs. Es gibt halt welche, in die ich immer mal wieder reingucke, so wie von Anke Gröner zum Beispiel. Aber dass ich jetzt irgendwie jeden Tag erstmal folgende 10 Blogs irgendwie durchgehe oder so. Nee, das passiert nicht. Das passiert echt nicht. Und wenn, dann gucke ich eher irgendwo in Blogs, die, weiß ich nicht, tatsächlich interessante Dinge berichten. Also weniger so persönliche Berichte, also ne, mein schönstes Ferienerlebnis, sondern eher sowas, was weiß ich, irgendwie so, wo es um, keine Ahnung, Essen geht oder sowas, wo jemand irgendein Rezept nachgekocht oder irgendein Restaurant besucht hat oder so. Aber das ist ja, glaube ich, auch nicht gemeint mit Blog.
Eben, vor allem, das sind ja im Grunde Beiträge, immer, die dann auch in einem anderen Kontext hätten erscheinen
genau,
können, so als
Blog
Restaurantkritik
ja immer,
oder so.
Genau, mit Blog ist ja eigentlich immer auch so gemeint, ja, dieses Internet-Tagebuch. Das hat sich ja nie wirklich, wirklich von dieser Konnotation lösen können. Also das, weil Blog ja eigentlich nur eine Technologie ist, die zur Publikation benutzt wird. Aber sowas habe ich gar nicht. Dazu gibt es auch viel zu viel und viele schreiben viel zu uninteressant und nee, ich lese Zeitung. Ich habe mittlerweile echt total viel Zeitungsabos mal wieder. Ihr wählt den nächsten Kanzler, sagt Nick. 16 Jahre Christian Lindner oder 12 Jahre Bernd Lücke?
Ich nehme Christian Lindner.
Warum?
Weil der süßer aussieht.
das ist ein guter Grund, deswegen nehme ich den auch. Beziehungsweise nehme ich nicht Bernd Lücke, weil der alberner aussieht. Alexander hat eine Frage, die vielleicht was interessant ist. Wenn ihr einen Duft, also Parfum, Eau de Toilette oder so benutzt, wie viel benutzt ihr davon und an welcher Stelle?
Danke, danke für diese Frage. Das ist die erste interessante Frage hier in dieser Sendung. Weil ich sehr starke Gefühle gegenüber diesem Thema habe. Ich hasse riechende Sachen. Das geht einfach gar nicht. Parfümierte Frauen stellen für mich eine große Belastung dar. Ich finde sie übergriffig. Also die Übergriffigkeit von Parfum ist wirklich ein Problem. Und ich hasse Laschläden.
Ja gut, das also.
An denen vorbeizugehen. Ich hasse die Tatsache, dass jedes Haarspray, jeder Scheißpuder, jedes kosmetische Produkt riecht. Denn ich werde krank davon. Ich werde richtig krank davon. Wenn ich mal eine Kundin habe, die nach Parfum stinkend reinkommt, dann geht dieser Duft die nächste Stunde nicht weg. Und ich bin jedes Mal kurz davor zu kotzen.
Aber das sind dann auch solche Düfte, die völlig unangemessen schwer, intensiv und vor allen Dingen auch übertrieben aufgetragen sind, ne?
Ja, das stimmt. Womit ich eigentlich nur sagen möchte, dass ich, wenn es ein Duft sein soll, auf sehr dezente Düfte stehe. Sehr dezent. Die müssen so dezent sein, dass ich ganz nah an das Gesicht desjenigen herantreten muss, um es zu riechen. Und wenn ich so einen Scheiß selber benutze, dann, ja, das ist interessant, was ich dann mache, weil alles ist mir zu intensiv, wenn ich das auf das Handgelenk sprühe, ist es mir zu intensiv. Wenn ich das auf den Hals sprühe, ist es zu irgendwas. Deswegen sprühe ich das einfach so ins Leere.
Und dann lauf
wieder raus. Genau, so bleiben nämlich so kleine Duftpartikel irgendwie bisschen so an der Kleidung kleben und das ist dann genau das Richtige. Ja. Ja, und was ich benutze, Donna Karan New York, das ist nämlich so ein Duft, der sehr zitronig, zitrusartig ist, also der ist fresh. Mhm. Wenn ich den trage, fühle ich mich fresh und energetisch, so wie so eine Frau, die einen guten Job hat, irgendwo in einem gläsernen Hochhaus.
Ich weiß aber was du meinst mit diese Frauen, die Parfum benutzt haben. Es gibt irgendwie so eine, das scheint so eine Parfum benutzende Subkultur zu sein, die grundsätzlich zu viel und zu üppig auch das Zeug haben. Also es sind dann so extreme, so diese Dior-Düfte, so
es überrascht und dann nicht.
Und so. Die so unglaublich alles erschlagen, was um einen rum ist und wo du auf nichts anderes mehr deine Aufmerksamkeit richten kannst, als auf diesen Geruch. Das finde ich auch ganz, ganz
furchtbar. Es überrascht dann auch gar nicht, dass das oft Frauen sind, deren Lidschatten knallblau ist und deren ganze Finger voll sind mit Ringen und Klunkern und so.
Ja.
Also das ist so eine Haltung des Extremen. Oder die sind tatsächlich so stumpf, dass sie diese extreme Ausdrucksart wählen.
Das erlebe ich auch wiederum. Habe ich das schon mal bei Männern erlebt? Nee. Parfum kippt halt auch um. Ja, also ein 5 Jahre altes Chanel Nummer 5, das riecht halt nicht mehr gut. Vor allen Dingen, wenn es in der Sonne gestanden hat die ganze Zeit. Und sie benutzen es aber trotzdem noch. Das merke ich auch oft, dass Menschen mit umgekippten Parfums in der Gegend rumlaufen. Und wenn ich es benutze, ich sprühe mir das auf den Hals, aber wirklich nur einen Sprühstoß. Also ein gut. Und da dann auch abhängig davon, welches es ist, weil ich unterschiedliche Düfte benutze und manche sind ein bisschen schwerer und manche ein bisschen leichter und von den schwereren nehme ich dann umso weniger. Und ich habe eins, das ich total gerne rieche, aber das ist so voluminös, dass ich stinke wie ein Bordell, wenn ich das drauf tue, was echt total schade ist. Aber es ist echt einer meiner Lieblingsdüfte, aber ich kriege den nicht runterdosiert, also unter keinen Umständen, keine Ahnung, warum das so ist.
Ja.
Ja.
Und Leute, wenn ihr ein Haarspray kennt, das nicht stinkt, oder auch Haarschaum ohne Geruch, sagt es mir in den Kommentaren oder wo auch immer. Das ist wirklich eine Sache, nach der ich suche. Was Deo angeht, habe ich das letztens gefunden. Von Nivea gibt es tatsächlich ein geruchsfreies Deo. Das ist super. Ja. Aber ich bin wirklich permanent auf der Suche nach weiteren nicht riechenden Produkten.
Das Schlimmste, was ich hier finde, ist, es gibt so eine, das ist so die, das Eau de Toilette, das Eau de Toilette der Heranwachsenden, Deo.
Ja, genau. Gemischt also, noch mit Zigarettengeruch. Nee, und
gemischt mit zu viel Weichspüler. Das gibt also so einen ganz furchtbaren, ich weiß auch gar nicht, warum das das kommt mir immer und immer wieder, laufen mir so Leute über den Weg und sitzen mit mir in der S-Bahn, die einfach brutal viel Weichspüler an ihre Klamotten gemacht haben, der nach irgendetwas riechen soll, was aber einfach nur bläh ist. Oder halt Jugendliche, die viel zu viel von diesem Deo benutzt haben, weil sie denken, dass wenn sie das Deo großflächig aufsprühen, dass das ja dann auch sowas Ähnliches wie Parfüm ist. Aber in Wirklichkeit riecht das halt alles nur unendlich billig. Und das, da kriege ich zu viel. Und was noch schlimmer riecht, ist Weichspüler in Klamotten und dann darauf schwitzen. Und zwar zweimal. Oh, weil sehr viele Menschen, wahrscheinlich die meisten Menschen, ziehen ja ein verschwitztes Hemd gerne nochmal an. Weil sie, wenn das trocken ist, morgens dran riechen, denken, ach, das geht noch. Und dann nicht daran denken, dass wenn sie da nochmal reinschwitzen, es feucht wird und dann erst recht anfängt zu stinken. Und wenn da dann noch Weichspüler drin ist, das ist ein Geruch, der riecht wie mehrere Wochen alte, ungewaschene Bauchfalte. Das finde ich so ekelhaft. Und es gibt ja Weichspüler, die nach nichts riechen. Die heißen dann sensitiv oder so. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Also so Waschpulver, es gibt auch Waschpulver, die so unglaublich stinken. Also es gibt Weichspüler und Waschpulver, wo sensitiv draufsteht, ist geruchsneutral. Das ist echt angenehm. Ja. Aber so Haarzeug habe ich auch noch nie gesehen. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich keine Haare habe.
Ja, es könnte auch daran liegen, dass es sowieso schon so krass riecht, dass also, dass das Zeug an sich so widerlich riecht, dass man es durch einen künstlichen Duft überdecken muss, weil es sonst nämlich wie Autolack stinken würde oder so.
Ja.
Das könnte das Problem sein.
Frage von Christoph. Warum machen Joghurthersteller keinen ordentlichen Boden in ihre Becher? Die sind immer so gestaltet, dass man nicht anständig in die Ecken kommt.
Aus Stabilitätsgründen, oder?
Meinst du? Weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung, aber es ärgert mich mein Leben lang schon. Ich denke auch mal, warum sind dann da unten noch so Nupsis drin, wo du mit dem Löffel hängen bleibst?
Genau.
Das ist ja echt irgendwie furchtbar immer. Nee, aber keine Ahnung, warum die das machen. Stabilitätsgründe? Kann ich mir nicht vorstellen. Die könnten ja auch, obwohl dann wäre es wieder teurer, ne? wenn man eine äußere und eine innere Lage machen würde. Außen für Stabilität, innen für leichten Zugang.
Das ist eine gute Frage, echt.
Ja, eigentlich ja, aber ich weiß es nicht. Vielleicht weiß das jemand, vielleicht ist ja irgendein Verpackungsdings.
Produktdesigner, genau.
Techniker in der Hörerschaft und kann das beantworten. Yannick fragt, was ist das am weitesten zurückliegende Ereignis der Weltgeschichte, an das ihr glaubt, Erinnerungen zu haben? Bei mir, Jahrgang 94, ist es ziemlich sicher der 11. September. Meine Mutter, Jahrgang 60, glaubt sich an den Sechstagekrieg erinnern zu können. Wenn ich ähnliche Alterswerte anlege, könnte es bei Holgi amerikanische Hubschrauber über Saigon sein. In Alexandras Jahren ist irgendwie wenig Interessantes passiert.
Arschloch. Was für ein Arschloch.
Ja, aber ist eine interessante Frage.
Tschernobyl, du Spast. Tschernobyl ist passiert. Und das ist wirklich, Entschuldigung. Ich habe Tschernobyl tatsächlich miterlebt. Ich weiß aber nicht, ob ich mir dessen bewusst war, was da wirklich passiert ist. Ich musste nämlich ins Krankenhaus und dort wurde, bist du noch da?
Ja.
Ja, dort wurde Kindern so eine Jodmischung verabreicht. Das war komplett sinnlos und nutzlos, weil es dafür sowieso zu spät war. Aber jedes Kind musste diese Lösung nehmen. Das war die Flüssigkeit von Lugol, hieß das, Lugol oder Lugolla oder so, war so ein Chemiker. Und wir mussten das trinken und ich habe es zweimal ausgekotzt, bevor ich es angenommen hatte. Also bevor mein Körper es nicht automatisch erbrochen hat. Mhm. Und deswegen kann ich mich daran sehr, sehr gut erinnern. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob mir wirklich klar war, was da passiert ist und ob ich gecheckt habe, was eigentlich Radioaktivität ist. Meine Mutter hat nur erzählt, dass dann Kinder geboren werden, die wie Monster aussehen. Das hat mich natürlich sehr beeindruckt.
Ja, ich überlege die ganze Zeit jetzt, während du redest, was es bei mir war. Weil das Problem ist, dass wir durchs Fernsehen vor allen Dingen so viele alte Bilder immer wieder präsentiert bekommen haben, dass es, finde ich, schwierig ist zu unterscheiden, ob man die Bilder damals in Echtzeit gesehen hat oder ob man die Bilder hinterher in irgendeiner ZDF-Dokumentation gesehen hat oder sowas. Weil so gesehen würde ich es, glaube ich, auch schaffen, mir einzureden, dass ich mich noch an Hitler erinnere. Das ist immer so ein bisschen das Problem.
Ja, oh ja,
also,
ganz genau.
Woran ich mich erinnere, also was sicher, weil es auch sicherlich sehr einschneidend war, weil es auch zu Beginn meiner Pubertät passiert ist, ist AIDS. AIDS ist aus den frühen 80er Jahren und das ist eigentlich so ein historisches Datum, an das ich mich zu erinnern glaube, weil das auf einmal überall diskutiert war und in jeder Munde und sonst wie. Das muss in den frühen 80ern muss das gewesen sein.
Das woran war in den frühen 80ern.
Woran ich mich auch erinnere, ist da aber auch jetzt an nichts Konkretes, RAF-Terrorismus.
Mhm. Also diese Fahndungsplakate gab es doch.
Die Fahndungsplakate in den Postämtern, genau.
Ja.
Terroristen, wo dann einzelne immer so ausgestrichen, also durchgestrichen waren. Jetzt haben sie. Das ist irgendwie so was, ja, eigentlich doch, ich glaube, es ist RAF-Terrorismus. Durch diese Fahndungsplakate im Postamt. Ich weiß auch noch, wie es im Postamt gerochen hat und was da für eine Tür war und wo im Postamt dieses Plakat hing. Keine Ahnung warum. Ja, aber Tschernobyl. Präsenter ist mir übrigens die Challenger-Katastrophe aus dem gleichen Jahr.
Mhm. Ja, da meine ich auch, mich an die Fernsehbilder erinnern zu können, aber das könnte auch eine falsche Erinnerung sein.
Ja, ja, ja.
Auch diese Jaruzelski-Sache, so diese Verkündigung des Kriegszustands, gell?
Jaruzelski,
dieser Jaruzelski mit seiner Brille, ganz genau. Da war ich jahrelang überzeugt, dass ich dabei war, dass ich das live im Fernsehen gesehen habe. Aber das war 1981, da war ich paar Monate alt. Ja. Da war ich gerade geboren, also ich kann es nicht gesehen haben. Und dennoch war ich lange Zeit überzeugt, dass es Teil meiner Erinnerung ist.
Und das, wo ich tatsächlich live dabei war, ich glaube, das einzige Ereignis der Weltgeschichte, bei dem ich live dabei war, war tatsächlich 9/11. Also wir nehmen ja übrigens am 11. September auf.
Genau.
Das ist tatsächlich das Ding, das habe ich in Echtzeit im Fernsehen gesehen.
Ja.
Und da kann ich mich an nichts anderes erinnern, was ich in Echtzeit im Fernsehen gesehen hätte, was von so weitreichender Bedeutung gewesen wäre.
Mhm. Den Mauerfall hast du nicht erlebt im Fernsehen?
Den Mauerfall habe ich verschlafen. Das war ja mitten in der Nacht.
Mhm.
Ja, das war mitten in der Nacht. Da habe ich halt verpennt. Bin dann irgendwann aufgewacht. Ich weiß gar nicht, was dann war. Also da war dann die Mauer war runter. Aber es, weißt du, wenn ich meine, guck mal, wo wir aufgewachsen sind, das, also weiter westlich kann man in der Bundesrepublik ja kaum wohnen. Das war so weit entfernt, fand ich.
Mhm.
Also das war damals eher so, naja, ja, cool, Mauer weg, auch okay. Aber was das für Folgen hat und so, das war mir damals überhaupt nicht klar, nicht mal ansatzweise. Ja. Und das wurde dann erst so zur Debatte um die deutsche Einheit mit Lafontaine auf der einen und Kohl auf der anderen Seite und so. Da habe ich dann mich zum ersten Mal wirklich dafür interessiert. Und ansonsten ist mir halt nur aufgefallen, dass damals auf einmal viele Trabis und sowas unterwegs waren. Das hat man gemerkt, fand ich. Aber Mauerfall, nee, habe ich nicht mitgekriegt. Ärgert mich auch heute sehr. Also eigentlich will man damals in Berlin gewesen sein.
Mhm.
Aber kann ja nicht überall sein. Martin wüsste gerne, wann habt ihr das letzte Mal eure Meinung zu einem Thema geändert und wie kam es dazu?
Ich habe meine Meinung zum Thema Smalltalk tatsächlich geändert.
Ah.
Vielleicht erinnerst du dich, vor 3 oder 4 Sendungen hatten wir das Thema und dort äußerte ich Missfallen dem Smalltalk gegenüber und zwar ein prinzipielles und radikales.
Ja.
Das sehe ich heute anders. Geändert hat es sich dadurch, dass ich jetzt halt mit Menschen zusammenarbeite, also um Gottes Willen zum Glück nicht zusammenarbeite, sondern Kunden habe und die ich bedienen muss. So. Und ich habe festgestellt, dass diese Sache stimmt, die du gesagt hast, dass es um Aufmerksamkeit geht und um gesehen werden.
Mhm.
Und das ist ganz, ganz toll, wenn ich sehe, dass meine Freundlichkeit oder meine offene Art auf Menschen wirkt. Dass das wie Magie funktioniert, ja? Mhm. Dass man kann einem Menschen wirklich einen total angenehmen Augenblick bescheren, indem man ihn wirklich sieht und ehrlich, freundlich an ihm Interesse zeigt. Mhm. Auch wenn man natürlich nicht Interesse hat an dieser konkreten Person und was sie so erlebt hat, aber ihr einfach signalisiert, ich sehe dich, ich sehe etwas in deinen Augen oder so, ich sehe etwas in deiner Hand, du wirst ein Kind gebären. Nein, so nicht, aber das sind ganz, ganz tolle Augenblicke, die ich manchmal habe mit Menschen. Und Betonung liegt auf Augenblicke, nicht Momente, sondern Austausch von Energie durch Augenkontakt und durch Worte, wobei es komplett egal ist, was man miteinander redet. Es geht mehr um die Stimmlage, um Freundlichkeit, um Wärme in der Stimme und das schafft wirklich sehr viel positive Energie. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist und dass ich auch daran Vergnügen finden könnte. Natürlich, ich habe auch festgestellt, dass ich tatsächlich so bin, dass mich Menschen erst ab einem gewissen Level von Deepness wirklich interessieren. Also so, dass Deepness. Ich weiter mit ihnen sprechen möchte. Ja, also mich interessiert es tatsächlich nicht, Smalltalk zu führen. Wenn ich wirklich Interesse an einem Menschen habe, dann will ich, dass er so schnell wie möglich über die Dinge spricht, die ihn zutiefst bewegen.
Ja.
Ja, mir ist das dann nicht zu viel Nähe, sondern es ist gerade die Nähe, die es braucht, um mein Interesse zu wecken. Verstehst du? Mir ist es viel lieber, wenn mir eine Frau erzählt, dass sie verwitwet ist und nicht so recht weiß, wie es ihre Kinder durchbringen soll. Mir ist das viel lieber, als wenn mir jemand erzählt, boah, es heiß draußen, ne?
Ja, stimmt.
Also es gibt viele Leute, die dann gleich zurückschrecken und sich sagen, oh mein Gott, ich will mich damit nicht befassen oder das geht mir jetzt zu weit oder was bildet die sich ein oder ich will einfach nicht, weil das Thema ist mir unangenehm oder so und ich bin genau andersrum. Mir kann es gar nicht tief genug gehen.
Ja, weil da lauern ja dann auch die wirklichen Geschichten.
Genau.
Also beim Wetter lauern die ja eher nicht.
Ja, exakt.
Ich überlege die ganze Zeit, wann ich das letzte Mal meine Meinung geändert habe und vor allen Dingen worüber. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Bei mir ist auch, also ich ändere meine Meinung auch sehr oft. Also weil ich neige dazu, impulsiv oder impulshaft sofort mich zu positionieren irgendwelchen Dingen gegenüber oder irgendwelchen Ideen gegenüber und dann meine Position aber auch relativ schnell wieder zu verlassen, wenn das Gründe oder Argumente dafür gibt, dass ich diese Position verlassen sollte.
Genau.
Jetzt mag natürlich jemand, der mich von außen besser kennt als ich, sagen, nee, das ist nicht so, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt großartig gefestigte Meinungen zu irgendetwas hätte. Ich habe ein paar Prinzipien, von denen ich ungerne abrücke, aber die Welt ist ständig in Bewegung und ich kann nicht heute der Meinung sein, dass Angela Merkel doof ist und diese Meinung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag beibehalten. Das funktioniert nicht.
Das ist auch dumm. Mir wurde das immer zum Vorwurf gemacht, dass ich so eine bin, die extrem meinungsstark ist, dann aber am nächsten Tag schon wieder ganz anders darüber denkt. Was gibt's denn da vorzuwerfen? Ich finde das total gut. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich in extreme Meinungen hineinbegibt, einfach um sie in all ihrer Tiefe zu erforschen.
Ich glaube, das Problem dabei ist, zumindest bei mir, die Vehemenz, mit der ich meine momentane Meinung vortrage. Weil also in dem Moment, wo man, du sagst ja selbst, extrem meinungsstark daherkommt, macht man ja den Eindruck, als könne diese Meinung nichts erschüttern.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen ein Problem. Also meine Meinung ist sehr leicht zu erschüttern. Wenn mir jemand einen guten Grund für die Erschütterung bietet, dann nehme ich das gerne mit, weil man wächst ja daran.
Ja.
Und vor allen Dingen, je älter ich werde, desto häufiger stelle ich fest, dass es die eine Wahrheit ja sowieso nicht so gibt. Also die eine Meinung sowieso nicht so gibt. Sondern dass es immer mehrere Meinungen gibt, egal zu welchem Thema und egal über welche Sache man da redet. Mir wäre das auch, glaube ich, viel zu anstrengend, dann eine gefestigte Meinung zu entwickeln und die dann durchzuhalten, um jeden Preis. Ich finde das auch albern, ich finde das auch ein bisschen kindisch, ehrlich gesagt. Das hat sowas von Trotz. Ich finde das doof und das hat jetzt auch doof zu bleiben. Das ist, so kann man doch gar nicht miteinander umgehen. Das funktioniert nicht. Also in dem Moment, wo ich so bin, bin ich nicht mehr diskursfähig.
Ja, so sieht's aus.
Nächste Frage von Jan. Was haltet ihr von den aktuell aufkommenden Lebensmittelläden, in denen die Ware nur lose angeboten wird und in wiederverwendbare Behältnisse abgefüllt wird? Nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder ökologisch echt sinnvoll?
Ist echt ein Ding, oder?
Ja.
Also ich habe davon letztens gehört, ein Bekannter von meinen Eltern, der macht das so, der weigert sich in Läden einzukaufen, die diese Option nicht haben.
Wo lebt denn der, dass er so viel Auswahl hat?
Ja, das habe ich auch gefragt, auf dem Lande. Aha. Aber der ist so snobistisch, sag ich mal, elitär denken, nein, distinguiert, keine Ahnung, dass er dann auch wirklich alle Mühen auf sich nimmt, um diese Läden aufzutreiben. Ich habe auch meine erste Frage war, wo wohnen die denn? Wohnen die in Berlin, dass die eben diese Tausende von Optionen haben? Ja, nö, die wohnen auf dem Land. Komisch.
Das ist ganz witzig. Ich finde das eine ganz witzige Idee. Also es ist ja das, was der Kolonialwarenladen früher sowieso gemacht hat. Oder überhaupt der Lebensmittelladen früher sowieso gemacht und das dann durch die Discounter oder durch die Supermärkte abgelöst wurde. Ja, meine Sorge ist ja viel eher, wie kommen denn eigentlich die Sachen dahin? Also, weißt du, also waren die Gurken vielleicht vorher trotzdem eingepackt, sind ausgepackt worden, liegen da jetzt einzeln, werden mir dann als einzelne Gurke weitergereicht? Das ist immer so ein bisschen, also ich traue denen allen halt nicht so recht. Weil es ist ja nicht nur die Verpackung des Produktes, die ein Problem darstellt, sondern auch die Produktionsweise des Produktes. Und das wäre mir eigentlich viel wichtiger, dass die Produktionsweise oder die Produktionsbedingungen sauber sind, als dass jetzt keine Kunststofffolie drumherum ist.
Mm.
Das ist immer so ein bisschen, also ich empfinde da so ein Unbehagen. Grundsätzlich finde ich das schön, weil es A, so was Romantisches hat und B, ich halt nicht gezwungen bin, 3 Kilo Kartoffeln zu kaufen, wenn ich nur mal kurz Kartoffeln essen will, sondern ich kaufe mir dann halt 2 Kartoffeln. Was jetzt vielleicht das blödste Beispiel ist, weil das geht halt
nicht. Nee, das ist das beste Beispiel. Geht das wirklich?
Ja klar, da gibt's ja einzelne Kartoffeln.
Aber nicht in jedem. Also ja, okay, ich habe ein Problem damit.
Aber so bei, ich sag mal, so größeren Rewe oder sowas, da hast du halt auch einzelne, also lose Kartoffeln und so. Bei Gemüse und Obst ist es ja sowieso meistens so. Problematisch wird's ja dann wirklich, wenn es so um Gürkchen geht oder sowas. Du musst halt immer ein ganzes Glas Gürkchen holen. Wobei das jetzt auch nicht das Problem ist, ein Glas Gürkchen zu holen. Ist interessant, man müsste mal, es gibt hier in Kreuzberg, glaube ich, so einen Laden in Berlin, den ich noch nie betreten habe. Eigentlich müsste ich da mal rein und gucken, was verkaufen die denn da eigentlich lose und ist das überhaupt sinnvoll, das lose zu verkaufen? Weil ob ich jetzt Essiggurken in einem Kiloglas kaufe oder 3 Essiggurken aus dem Fass, weißt du, die in einem Kiloglas, die esse ich ja auch auf, die werden ja nicht schlecht. Also ist es wirklich ein ökologischer Beitrag oder ist es einfach nur ein Beitrag zur Romantik beziehungsweise ein Marketing-Gag, um da wieder eine Nische zu besetzen.
Ja, nächste Frage.
Genau.
War gerade abgelenkt.
In Folge 454 hat Alexandra kurz über ihre Cola-Sucht geredet.
Mhm.
Mich würde interessieren, wie du diese Sucht beendet hast.
Just say no. Ich habe einfach aufgehört. Ich habe es einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr getrunken. Das geht. Zum Beispiel, wenn man sehr fett wird und sich beginnt zu fragen, warum das wohl so sein mag. Und in vielen Fällen der Fettleibigkeit ist der Grund einfach, dass man seine Kalorien über Getränke zu sich nimmt. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie viele Kalorien das hat. Und das muss man sich einfach immer mal klar machen.
Alleine
entweder
Alkohol.
Entweder du isst ein Snickers, so ein richtig fettes, Snickers oder Twix oder was, oder du trinkst eine Cola und das hat ungefähr gleich viele Kalorien. Das heißt, ein Glas Cola hat Kalorien von einem Dessert. Wenn man ein Glas Cola trinkt zum Mittagessen.
Cola so viel Energie?
Es hat sehr viele Kalorien, weil einfach unglaublich viel Zucker drin ist in diesen Limonaden. Und wenn man zum Mittagessen eine Limonade trinkt, dann sollte man auf den Pudding später verzichten. Nicht beides essen, weil viele Leute denken, ja, ist ja nur trinken.
Ja.
So einfach trinken zum Essen. Und dann hauen sie sich da noch mal den Pudding rein und noch einen Kuchen. Und das addiert sich zu Fettleibigkeit.
Ja. Aber ich gucke gerade, Cola hat eigentlich vergleichsweise wenig Kilokalorien. Also vergleichsweise wenig. 100 Milliliter, 38. Wie viel ist ein Gramm? Wie viel ist so ein Glas? 40, 80, so 100 Kalorien aufs Glas Cola. Ja, gut,
ja, 100
halt
Kalorien,
zwei
das ist ein Schokoriegel.
Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Schokoriegel
haben. Aber jetzt stell dir vor, weißt du, als Cola-Süchtige habe ich nicht ein Glas Cola getrunken,
genau.
Ich habe eine Flasche Cola getrunken
und
das waren 500 extra Kalorien.
Ja. Und das Problem ist halt auch, dass du dadurch, das löscht ja auch keinen Durst. Also so viel Zucker ist ja nicht Durst.
Oh nein,
Und,
du kriegst mehr Durst davon.
Und dadurch, dass du dir so schnelle Kohlenhydrate zuführst, kriegst du auch schneller wieder Hunger. Das hängt dann
richtig
wieder mit dem Insulinhaushalt zusammen.
Genau.
Und dann frisst du wieder mehr. Das ist halt dieser abends ein Bierchen-Effekt. Wenn du abends in der Kneipe deine 3 Bier getrunken hast, dann hast du auf einmal nämlich auch Bock auf Nüsschen.
Ja, genau. Und ich habe dann irgendwann das Problem bekommen, dass ich Herzklopfen hatte. Immer ganz, ganz schlimmes Herzklopfen, so panikmäßig. Also das war rein körperlich, aber ich beziehe das Körperliche immer auf das Seelische. Also irgendwie habe ich so ein Gedächtnisnetzwerk bei mir im Kopf, das dann sofort zu so Panikanflügen führt, obwohl obwohl alles in Ordnung ist. Ja, ich merke einfach, mein Herz klopft und huch, was mag das wohl sein? Und dann kommen so Angstzustände. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, das ist der Zucker, den ich mir in perversen Mengen zuführe. Der macht, dass mein Herz permanent klopft. Ja. Und seit ich darauf verzichte, habe ich auch dieses Herzklopfen-Problem nicht mehr. Cool. Das war pures Herzrasen, wirklich.
Ja, cool.
Also, ja.
Ja, aber das mit den Getränken ist halt echt ein Problem. Und vor allen Dingen Alkohol. Also das ist echt nicht zu unterschätzen, wenn man mal einen Alkohol weglässt, wie viel weniger Energie man sich dabei zuführt. Das ist wirklich enorm. Ja. Also merke ich auch immer wieder. Nächste Frage von Markus. Nazi-Witze, ja oder nein? Selten oder öfter? Und gemeint sind nicht Witze über Nazis, sondern das Imitieren bzw. das unkommentierte, ironisch distanziert gemeinte Verwenden von Gesten und Worten der Faschisten.
Ich würde sagen, das ist absolut legitim in einem bestimmten Alter. Man hätte keine Jugend, wenn man nicht irgendwann so gewesen wäre.
Das stimmt allerdings, ja.
Oder?
Ja, also ich, ja, als, ja, wahrscheinlich. Also zumindest in meiner Jugend war das völlig normal, irgendwie, ja, nee, wir sind nicht Heil Hitler rufend rumgelaufen oder sowas. Aber wir haben das, ja, wir haben das irgendwie als Spaß missbraucht. Aber es ist trotzdem eine interessante Frage. Also, wer macht das? Also, macht das heutzutage überhaupt noch jemand? Außer jetzt in einem eindeutig humoristischen Kontext. Also wenn Jan Böhmermann sich irgendwie ein Hitlerbärtchen anklebt oder so, dann ist ja völlig klar, was da passiert. Ja.
Ich weiß nicht, ob die Jugend von heute noch diesen Humor hat, dass die sich irgendwie mit Goebbels am Telefon melden und so. Aber kann schon sein. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich meine, warum sollten die das nicht haben? Das.
Ich kriege hier gerade schon wieder einen Hustenanfall. Ja. Was ist Hitler?
Hitler ist ein netter Onkel, den man aus dem Fernsehen kennt. Und der ist präsent als solcher. Also nicht nett, meine ich. Aber so ein Onkel aus dem Fernsehen. Und solange der präsent ist, gibt es keinen Grund, ihn nicht zu imitieren.
Stimmt.
Heute in der FAS übrigens Friederike Haupt über Andenken von Diktatoren. Das ist anscheinend ein Trend überall.
Ah ja. Na, Ich überlege die ganze Zeit, wer macht denn das überhaupt? Also wer benutzt unkommentiert, ironisch distanziert Gesten und Worte der Faschisten? Ich überlege gerade, macht man das irgendwie im Alltag?
Vor allem in welchen Situationen?
Ja,
gell?
Eben, ja natürlich, man sagt halt so Sachen wie, also sowas wie, naja, und das war mir ein innerer Reichsparteitag oder sowas. Ja. Ne? Aber
oder wenn man einfach rumalbern tut.
Ja, aber dann ist es ja wieder nicht ironisch distanziert, ja, sondern stimmt, dann ist es ja schon wieder eingebettet in so eine Albernheit.
Ja, aber wenn man sagt, so ja, das ist entartete Kunst oder so, kann man schon bringen.
Stimmt. Aber mache ich eigentlich nicht. Das Einzige, was ich benutze, was halt auch die Nazis benutzt haben, ist Assi.
Also, haben die das benutzt?
Ja, das ist der asozial ist LTI.
Ach, asozial, okay.
Ja, und Assi heißt ja asozial dann letztendlich. Ja. Und das ist eigentlich LTI, aber ich sehe nicht ein, ich sehe es nicht ein. Weil mir fällt kein besseres Wort für die Assis ein, die ich so sehe. Mit Verlaub. Also weißt du, so die Assis halt, die irgendwie ne, rumstehen, Müll machen, rumpöbeln, dich nicht in der S-Bahn lassen oder raus. Aber es ist wirklich eine gute Frage. Also, aber grundsätzlich finde ich, sollte man Nazi-Witze machen, stets und ständig. Und man sollte auch Nazi-Vergleiche machen. Vor allen Dingen, da ist nämlich irgendwann mal was schiefgelaufen. Man kann den Holocaust mit nichts vergleichen. Aber man kann durchaus die Nazis mit allem Möglichen vergleichen. Das ist ja jetzt gerade auch wieder, ne, durch dieses Erstarken der rechtsextremistischen Parteien in Deutschland heißt es ja auch immer, und dann kommt ja wieder der Nazi-Vergleich oder der Hitler-Vergleich und damit ist die Diskussion beendet. Nein! Ist sie halt nicht. Man muss sich halt nur mal angucken, dass es außer dem Holocaust gab es ja noch andere Verhältnisse, die Nazis herbeigeführt haben, für die verantwortlich waren, beziehungsweise gesellschaftliche Verhältnisse, die Nazis haben groß werden lassen. Und ich finde, damit sollte man nicht nur vergleichen dürfen, sondern man muss damit vergleichen. Ich finde das total wichtig und ich finde es halt auch überhaupt kein Problem, Nazi-Vergleiche zu bringen. Also zum Beispiel, du bist der schlechteste Redner seit Goebbels. Nee, das ist schlecht. Nächste Frage. Ich möchte eine Antwort haben, schreibt Michel. Kann Boulevard auch nicht sexistisch sein?
Mit Boulevard meint er wahrscheinlich so Boulevardpresse, oder?
Vermutlich, ja.
Also reden über das Kleid von, wie hat sie ausgesehen, was hatte sie an, wer mit wem, über Beziehungen, Scheidungen in Königshäusern und sowas.
Ja. Verbrechen.
ich weiß nicht, ich glaube, dass Boulevard eine Funktion hat in der Gesellschaft. Es ist auch, Boulevard ist Show und Inszenierung und es gibt feste Rollen, also wie in einem Genre, ja? Wenn jemand einen Genrefilm schaut oder ein Genrebuch liest, dann erwartet er, dass seine Erwartungen auch erfüllt werden. Die Welt soll genauso dargestellt werden, wie er es von diesem Genre kennt. Das ist die Lust am Genre. Und Boulevard ist für mich auch ein Genre. Und es wäre komplett irrsinnig, da jetzt irgendwelche Geschlechtergrenzen sprengen zu wollen. Also ich weiß nicht, wer das machen wollen würde, weil die Klientel, wer ist denn die Klientel für sowas? Das sind alte Omis, die sowas
dann im Wartezimmer von... Was, die Bild-Zeitung und sowas? Nee.
Ach so, das zählt auch noch dazu. Ja, okay, daran habe ich das gar nicht gedacht.
Ich überlege gerade, also ich habe nicht den Eindruck, als wäre Boulevard immer sexistisch, ehrlich gesagt. Und wenn ich jetzt mal, die Bild-Zeitung kann ich nicht angucken, weil ich einen Adblocker habe, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die große Berliner Boulevard-Zeitung BZ anschaue, also die Homepage oder Webseite, je nachdem von denen, sich schwerer Crash in Berlin-Steglitz, eine Frau stirbt. Früher gab's Capri-Sonne, heute kommt die Stretch-Limo. So war der erste Tag von Lollapalooza. 11. September-Attentäter und Caroline Herfurth, bei Liebeskummer esse ich auch mal zwei Packungen Eis.
da haben wir es wieder.
Ist da jetzt irgendwo ein Sexismus?
Ja, klar.
Wieso?
Frauen, Liebeskummer, Eis essen, den Löffel ins Nutella-Glas tauchen. Das sind natürlich Geschlechterklischees. Allein schon die Themenauswahl.
Findest du? Mhm. Ich höre, wieso? Also
ich finde schon. Ich werfe diesen Dingen keine Boshaftigkeit.
Aber wo sind denn da Geschlechterklischees? Entschuldige mal, ein Unfall, ja, bei dem eine Frau gestorben ist, ja.
Ja gut, das ist so, in Ordnung, ja.
Capri-Sonne, heute Stretch-Limo statt Capri-Sonne, da geht's um die Einschulung. Also in Berlin war gestern Einschulung.
Ja.
Lollapalooza ist das einzige Innenstadtfestival, das Berlin noch hat.
Ja. Ja, das ist ja alles in Ordnung. Mein einziges Problem war das mit diesem Liebeskummer und Eisfressen.
Aus dem Kinofilm das SMS ist halt so ein, für dich.
Ach so, das ist doch das, wo der Malte Welding am Drehbuch mitgeschrieben
hat. Ja, und die Herfurth hatte halt Regie geführt und mitgespielt. Oder nee, hat nur Regie geführt.
Ja, ich finde es auch nicht schlimm, weißt du? Ich finde es nicht boshaft oder gefährlich oder was weiß ich, aber das Klischee von der Frau, die sich wegen Liebeskummer zwei Eimer Eis reinhaut, das ist eines, definitiv.
Das stimmt, das machen Männer nicht.
Ja, stell das mal vor.
Fände ich ganz lustig. Gab doch jetzt des Öfteren schon mal auch so Versuche, wo war das hier bei, wie heißt die, Theresa May, die britische Premierministerin? Ist sie überhaupt Premierministerin? Interims, Dingsbums? Ihren Gatten so zu beschreiben, wie normalerweise die Frauen von Premierministern beschrieben werden. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Allerdings auch sehr bemüht, weil diese Typen, die tragen halt keine interessanten Schuhe. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen doof. Also, weil, ja, wie willst du, ja, der hat aber schöne Budapester an, ja, sehen halt aus wie Budapester, das ist halt so ein bisschen das Problem, bei Frauen kann man wenigstens über Schuhe schreiben, wenn sie interessante Schuhe tragen, andererseits, warum sollte man? Patrick schreibt, ich bin der Ansicht, dass die meisten Männer Sex und Liebe klar trennen können, warum sehen Frauen das nicht so?
Ich halte es für ein Gerücht, dass Frauen das nicht auch so sehen.
Ich halte es für ein Gerücht, dass Männer das können.
Ehrlich?
Also es gibt mit Sicherheit, diese Leute finden allerdings in meinem Bekannten- und Freundeskreis nicht statt, es gibt mit Sicherheit so diese Starficker, ne? Das sind dann halt auch solche Assis, wie die dann irgendwie Videos mit Gina-Lisa Lohfink ins Internet hochladen. Die gibt's mit Sicherheit. Solche Leute kenne ich nicht. In meinem Bekanntenkreis gehört da mindestens Zuneigung dazu,
ja,
miteinander
ja.
ins Bett zu gehen.
Ja, mir kommt diese Frage auch so ein bisschen vor wie so eine Frage aus der Vergangenheit. Die ist nicht so ganz zeitgemäß. Mhm. Aber wenn ich mich darauf einlasse, dass sie zeitgemäß ist, dann würde ich sagen, als Antwort, dass Frauen einfach ein Narrativ mitgegeben wurde in ihrer Erziehung, in ihrer Sozialisation, dass wenn mich jemand nur fürs Bett haben will, das mit einer Abwertung von mir einhergeht. Ja. Das heißt, er benutzt mich nur. Mhm. Er beschmutzt mich. Er nimmt mir die Ehre. Er behandelt mich wie einen Lappen. Und wer sagt denn, dass ich als Frau nicht auch genauso denke über einen Mann? Also ich weißt du, ich kann ja auch mit jemandem schlafen, einfach nur um des Sexes wegen und nicht, weil ich mit ihm eine Familie gründen will. Ja. Aber das wird Frauen eben viel seltener zugestanden, ja, als Männern. Und deswegen würde ich sagen, dass diese Unfähigkeit, diese jetzt unterstellte Unfähigkeit der Frauen, Sex von
eigentlich
Liebe
eher
zu trennen, deswegen
nur eine Zuschreibung ist, aber gar nicht den Tatsachen entspricht.
Ja, das ist eine Zuschreibung, die aber auch wahr ist, weil Frauen ja tatsächlich so empfinden, weil Frauen gelernt haben, eine Ablehnung ihrer Person, Frauen haben gelernt, wenn sie auf ihren Körper reduziert werden. Und eben, das finde ich nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, jemanden auf seinen Körper zu reduzieren. Denn eine Affäre kann extrem respektvoll sein.
Ja.
Ja? Wenn ich mit jemandem nur eine Affäre habe, dann bedeutet das nicht, dass ich ihn verachte. Ganz im Gegenteil. Das ist ja toll, dass ich seinen Körper will oder seine Ausstrahlung oder was auch immer.
Mit Sicherheit haben da die Gender Studies auch schon reingeguckt. Weil das ist ja tatsächlich was dir qua sozialem Geschlecht zugeschrieben wird.
Ja, ganz genau. Ja. Und es ist für eine Frau viel öfter mit einer Abwertung ihrer kompletten Person verbunden, wenn sie eine rein körperliche Beziehung zu jemandem führt.
Also macht sie es lieber nicht, obwohl sie es vielleicht genauso gut machen können würde.
Sie könnte es genauso gut, aber sie ist viel zu sehr es gewohnt, dass eine oh Gott, das ist wieder so ein Thema, über das könnte ich stundenlang reden, Holger.
Ja, mach doch.
Stundenlang.
Mach doch, ich bin ja sowieso nicht so inspiriert heute.
Ja, ich würde mich da gerne reinnörden, aber ich kann gerade nicht.
Du bist zu verliebt.
Nein. Nein. Oh Gott, es ist fürchterlich. Wir sind heute beide ein bisschen schlecht drauf, oder?
Ich bin entsetzlich angespannt, weil ich für morgen noch einen Workshop vorbereiten muss, vor dem ich mehr Angst habe als vor meiner ersten Moderation im Radio.
Verstehe.
Aber das ist so der Grund, darum bin ich nicht ganz so lustig.
Okay, weil ich frage mich die ganze Zeit schon, wem man vorwerfen wird, dass diese Sendung scheiße war. Ob es meine Schuld war oder ob es deine Schuld war.
Im Zweifelsfall ist es meine Schuld.
Ich weiß es nicht, weil oft werden mir Sachen vorgeworfen, die du verbockt hast.
Das stimmt überhaupt nicht. Na, nochmal zurück zu Sex und Liebe bei Frauen beziehungsweise bei Männern. Also, du sagst, Frauen wird beigebracht, dass wenn sie Sex ohne Liebe haben, dass sie dann die Schlampen sind. Das heißt ja auch immer, ne? Die Frauen sind dann die Schlampen, die Männer sind dann die Starficker.
Ja, ja, aber nee. Schlampe finde ich ja noch gut. Ich finde das ja noch gut, wenn man einer Frau sagt, ja, du bist eine Schlampe, weil du guckst halt nur, wenn du flachlegen kannst. Ja. Finde ich weniger problematisch, als wenn eine Frau sich selber dafür verprügelt und kasteit, dass sie von den Männern nicht genug begehrt wird, um
Familiengründung,
um Kinderwünsche in ihnen zu wecken, etc. Also eine Frau sozusagen.
Der Witz an der Sache ist ja dann eigentlich noch, dass dieses nicht genug Begehren ist ja auch wieder eigentlich so ein christlich-abendländischer Scheißdreck, weil mit dir ins Bett zu wollen ist ja exakt das, was dazu führt, dass Kinder dabei rauskommen.
Ja.
Das ist ja nicht Liebe. Ja, nicht aus Liebe kommen Kinder, sondern aus Ficken kommen Kinder. Und wenn ich mit irgendwem ins Bett will, dann scheint die Natur ja zu sagen, ihr beiden scheint aus irgendeinem Grund gut zueinander zu passen, macht mal Kinder. Das ist ja eigentlich, was dahinter steht. Umso dämlicher ist das ja. Ja,
ja, und da gibt es noch so andere Gründe, ja. Also zum Beispiel auf Männern lastet nicht diese Geschichte der moralischen Verantwortung. Die Frau war ja sozialhistorisch, immer in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Ehre der Familie intakt bleibt, dass die Familie unangetastet bleibt, dass sie das Familienglück nicht gefährdet. Deswegen wird auch Männern ein Seitensprung viel eher verziehen als einer Frau.
Paradebeispiel Bill und Hillary Clinton.
Ja, genau. Genau, also die moralische Verantwortung der Frau macht, dass es härter bestraft wird, wenn sie Affären hat, als dies beim Mann der Fall ist. Und das sind so kulturelle Muster, die haben sich bei uns eingeprägt, auch wenn wir das gar nicht mehr so nachvollziehen können. Ja? Mhm. Die wenigsten werden an ihre Ur-Ur-Urtante denken, wenn sie ein bestimmtes destruktives Verhalten an sich zeigen, aber da kommt es letztlich her. Das sind so kulturelle Muster, die sich einfach fortpflanzen. Dann kommt natürlich dazu, dass Frauen tatsächlich schwanger werden können. Die haben diese Fähigkeit, schwanger werden zu können, was ihnen eine gewisse Lässigkeit schwieriger macht.
Ja.
Also Männer können sozusagen mit einer größeren Lässigkeit ihr Sperma verspritzen als Frauen. Also
ja, klar, als, ja, sicher.
Ja, die haben einen größeren Bewegungsradius durch ihre körperliche Unfähigkeit, sich mit Kindern zu belasten.
Ja.
So.
Und im Zweifelsfall können sie sich sogar noch hinten raus freikaufen.
Genau.
Im Zweifelsfall können sie immer noch, nee, ich will mit dem Kind nichts zu tun haben, hier ist Geld. Ja.
Genau. Und nicht zuletzt gibt es noch diese Last der Eifersucht. Ich weiß nicht, ob da jetzt alle mit mir einverstanden sind, aber ich glaube, dass Frauen tendenziell eifersüchtiger sind als Männer, obwohl, ja, weil, da, also ist jetzt nur ein erster Schuss, ja, Frauen wissen, wie wichtig Attraktivität ist für einen Mann und wie leicht sie da überboten werden können, ja, das heißt, sie reduzieren sich selber auf ihre sexuelle Attraktivität,
ja.
Und sind sich ständig dessen bewusst, wenn eine hübschere Frau des Weges kommt, wird mein Mann mit ihr schlafen.
Gleichzeitig sind wir Männer uns permanent darüber im Klaren, dass nur weil ein hübscherer Mann vorbeikommt, unsere Frauen uns noch lange nicht hintergehen werden.
Ja, genau.
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Also klingt bisher plausibel.
Ja, genau. Und da die Frau nur dieses erotische Kapital hat, fühlt sie sich viel bedrohter als der Mann.
Welches Kapital hat dann der Mann?
Der Mann hat ganz viel Kapital. Das ist herrlich. Also ich bin jetzt genau in meinem Element.
Ja, wundervoll.
Also, der Mann ist selbstbewusst aufgrund ganz vieler Dinge. Ja? Mhm. Stell dir vor, du bist einer, du bist ja auch einer. So, du hast einen Job, in dem du dich selbst verwirklichst. Super.
Habe ich.
Du bist selbstbewusst in dem, was du tust, in dem, was du konsumierst, was auch immer. Mhm. Dir wird nicht von Frauenzeitschriften gesagt, nimm das, denn du bist zu fett, schmier dir das in die Fresse, du hast zu viele Pickel.
Stimmt.
Mach deine Frisur
Men's Health,
so, weil du hast Problemzonen oder so.
Wenn ich mir Men's
so.
Health angucke, dann denke ich zwar immer so, ja, du könntest mal ein bisschen mehr Sport machen, aber ansonsten ist das eine sehr, sehr schöne Satirezeitschrift.
Genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass es viele verschiedene Quellen für männliches Selbstbewusstsein gibt.
Mhm. Meinst
Quellen,
du Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen? Du meinst Selbstvertrauen, oder?
Nee, ich meine Selbstbewusstsein.
Okay.
Ich meine das Gefühl, ich bin ein ganzer Mann.
Okay.
Und jetzt nicht um ein Geschlecht, sondern ich bin eine ganze Person. Ich bin eine handlungsfähige Person, die eigenmächtig Entscheidungen trifft, die ihr Leben gestaltet, die Sachen im Griff hat. So, und das bin ich, weil ich auf viele verschiedene Quellen des Selbstbewusstseins zugreifen kann. Mhm. Zum Beispiel, ich habe freien Zugang zu dem und jenem, ich habe männliche Freunde, ich habe einen geilen Job, ich verdiene Geld, das heißt, ich bin von niemandem abhängig.
Mhm.
So, und das ist eine Sache, die vielen Frauen leider noch verwehrt ist. Mhm. Und ich denke jetzt wirklich an, ich denke jetzt nicht an die Frauen, sondern an bestimmte Frauen, an Hausfrauen beispielsweise, die gelernt haben, dass eigentlich durch den Mann ihnen erst ein Wert verliehen wird.
Ja.
Sie sind wertvoll durch den Mann. Sie sind etwas wert in dem Moment, wo ein Mann sie erwählt, sie macht zu seiner Frau, zur Mutter seiner Kinder, zur Haushälterin, was auch immer, meinetwegen zur Unterhalterin. Dadurch wird die Frau sozusagen validiert. Und Mädchen lernen das ganz schnell, dass sie validiert werden durch männliches Begehren.
Ja.
Und sie werden nicht validiert durch Klugheit, sie werden bestraft für Klugheit. Sie werden nicht validiert durch Eigenständigkeit oder so. Das macht sie eher unattraktiv,
ja.
Beziehungsweise zu einer Bedrohung. Und dadurch sind sie automatisch in einer schwachen Position.
Selbst wenn sie unabhängig sind, sind sie am Ende für den Mann noch die größere Eroberung, wodurch sie wiederum validiert werden.
Ganz genau.
Wobei, das ist dann allerdings nur im innermännlichen Kontext, also in Gesprächen unter Männern.
Ja.
Das wahrscheinlich
Männer das sollen erobern. Männer sollen erobern. Das ist auf jeden Fall das, was man ihnen sagt. Ja, sie sollen Eroberungen machen. So. Es macht ja auch Spaß zu erobern. Das kann ich sagen als Frau, die einmal erobert hat. Denn so war ich mal drauf. Und das macht Spaß.
Ja.
Das ist einfach, der Jagdinstinkt, der ist in beiden Geschlechtern angelegt, behaupte ich jetzt mal. Aber dem einen Geschlecht wird es einfach permanent ausgeredet und bei dem anderen encouraged. Und Frauen verbieten sich diesen Jagdinstinkt oder die entwickeln den gar nicht erst, weil er halt nicht zu ihrem Selbstbild passt. Die sind eher die, die die Angriffe permanent abwehren müssen. Der Mann erobert und die Frau weiß, dass sie jederzeit gejagt wird, ja? Ja. Und sie muss es abwehren. Also was ich in meiner Erziehung mitbekommen habe, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann so geworden bin, wie ich geworden bin, aus Rebellion gegen das Bild, was man mir immer vermittelt hat. Es war immer, pass auf, nimm dich vor Männern in Acht, denn die wollen nur das eine von dir.
Ja.
Ja, das heißt ja schon, nimm dich in Acht, das ist gefährlich. Das ist etwas, was dir wehtun wird, das ist etwas, was dir schadet, das schadet deinem Körper, das schadet deinem Geist, das schadet deiner Karriere, das schadet deinem Ansehen, deinem Selbstbewusstsein, was auch immer. Es wurde immer so dieses auf Sexualität reduzierte Verhalten wurde immer dargestellt als etwas, was nur meinen Niedergang bedeuten kann. Mhm. Und nie als etwas, das ich vielleicht selber wähle und was ich selbst gestalte. Ja, bitte, unterbreche mich.
Was du ja hier beschreibst, ist auch so ein klassisches Rollenbild, ne? Irgendwie der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause, passt auf die Kinder auf und die Frau ist halt vom Mann erwählt worden. Jetzt gibt es ein beliebtes Argument bei den Antifeministen, die sagen, naja, nee, die Frauen, die haben sich das so ausgesucht, weil das für die Frauen ein erstrebenswertes Lebensmodell ist, nicht arbeiten gehen zu müssen, sondern sich um Haushalt und Kinder kümmern zu können und im Zweifelsfall halt, siehe so einen Film wie Papa Ante Portas, dann halt tagsüber mit ihrer Freundin telefonieren können, wann immer sie dazu Lust haben und nicht gezwungen sind, von 8 bis 17 Uhr in irgendeinem Büro zu sitzen, wo sie praktisch nicht sie selbst sein können.
Weißt du, ich behaupte, dass es auch viele Männer gibt, für die das total schön wäre. Männer, die einfach von ihrer Persönlichkeit so sind, dass sie lieber nicht arbeiten würden, sondern wirklich sich um die Kinder kümmern würden, die einfach so drauf sind, aber sie dürfen es nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine Persönlichkeits, temperamentabhängig.
Ja.
Also ich denke, es gibt Frauen, die genauso sind, die kleine Glucken sind, und es gibt Männer, die Glucken sind. Wahrscheinlich gibt es von den Männern weniger Glucken, weil es einfach gesellschaftlich nicht die Regel ist und weil die das erstmal lernen müssen. Mhm. Aber ich finde wirklich, dass es nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Und das sehe ich an Freundinnen von mir, die teilweise selber Kinder haben und die ständig diese männliche Energie in ihrem Kopf mitführen, die Sachen verändern wollen, die ganz unglücklich sind, wenn sie eingesperrt sind, wenn ihre Tätigkeit zu monoton wird, wenn sie sich nicht weiterentwickeln können. Die haben das in sich und die können einfach nicht anders.
Ja, ja.
Ja, und zurück zur Frage, sind Männer eifersüchtiger als Frauen? Ich habe keine Ahnung.
Kann ich auch nicht sagen.
Weil ich hab extrem schlimme Erfahrungen mit eifersüchtigen Männern gemacht.
Eifersucht, das ist ja auch immer so ein Besitzding, ne? Also Eifersucht ist ja eigentlich die Angst vor dem Besitzverlust. Und ich glaube, wenn es Eifersucht gibt, ist sowieso, dann ist das dann gibt's noch ein ganz anderes Problem. Also da, wo jemand eifersüchtig ist in einer Beziehung, hat die Beziehung ein ganz anderes Problem, als dass er oder sie mit jemand anderem in die Kiste steigen könnte.
Ja.
Also da ist, ja, also ich finde, Eifersucht ist echt ein guter Indikator dafür, dass man über seine Beziehung nachdenken oder reden sollte.
Ja, absolut. Und ich finde es auch total unmenschlich, seinem Partner zu verbieten, andere Menschen attraktiv zu finden. Das ist so.
Ja, das ist wirklich geisteskrank. Also
ja, aber sowas kenne ich aus meiner Geschichte und das ist echt krass. Das erinnert mich so an meine Mutter, wo ich mal gesagt habe, Mama, ich will eine CD, und dann hat die gesagt, wozu denn? Du hast doch schon eine. Weißt du? Das ist einfach, das ist doch eine Sache von Lebensqualität, dass man andere Menschen attraktiv findet, so wie man Landschaften wunderschön findet, natürlich. So wie man Filme und Musik toll findet. Und viele Menschen, so diese Klammermenschen, die haben schon damit ein Problem, weil sie für sich selber beanspruchen, entweder die ganze Aufmerksamkeit ist auf mir drauf, ja, oder ich bin nichts wert. Mhm. Und ich glaube, dass so ein Denken tatsächlich vom Konsum zu vieler Disney-Filme kommt. Auf jeden Fall.
Das musst du mir jetzt erklären.
Ich denke, dass es etwas Kulturelles ist, etwas kulturell Vermitteltes und keineswegs irgendwie genetisch oder hardwired in unsere Systeme von Natur aus. Mhm. Frag am besten die Kader mal nach diesen Disney-Prinzessinnen-Filmen. Da geht es ja immer darum, dass die arme Prinzessin, dass die Disney-Prinzessin eigentlich komplett wertlos ist, bis ein Mann, der Prinz, kommt, der ihr einen Daseinszweck verleiht. Mhm. Und diese Fixierung auf eine Person, so auf den einen Prinzen, der mir eine neue Welt zeigt, so Aladdin, der Jasmin die neue Welt zeigt, Prinz Eric, der Ariel, die Meerjungfrau, die Welt der Menschen zeigt. Das ist alles so absolut, da wird so absolut gedacht. Ja. Und es gibt einfach ein Ideal der romantischen Liebe, das nicht gut ist, das wirklich zu diesen emotionalen Problemen führt, ja, die viele Menschen haben, obwohl sie nicht haben müssen.
Das ist das, was du vorhin schon beschrieben hast. Es gibt ein Idealbild der romantischen Liebe, das im Wesentlichen daraus besteht, dass die Frau durch den Mann erst validiert wird. Also nicht bewertet wird, sondern überhaupt erst in Wert gesetzt wird.
Ne? Ja, genau, ja, ganz genau. Das Problem an der romantischen Liebe ist folgendes. Ich erinnere mal an den Begriff der Romantik, wie er in der Literatur auftaucht. Die Welt muss romantisiert werden. Ja, das ist jetzt nicht die Romantik mit dem Kerzenschein und den Rosenblüten und so weiter, sondern eine Geisteshaltung. So, und diese Geisteshaltung, wie sie in der Literatur entstanden ist, das war jetzt nicht sowas wie die Wissenschaft hat Unrecht und wir leben alle in einer magischen Welt. Das haben diese Leute nicht gesagt. Die haben gesagt, die Welt ist mit der Wissenschaft erklärbar und wir entscheiden uns bewusst dafür, die Fiktion von Magie zu leben. Sozusagen als Spiel, als Hülle, die wir dieser kalten, entzauberten Welt wieder überstülpen wollen. Und genauso sollte die romantische Liebe heute sein. Menschen sollten sich der Fiktion der romantischen Liebe bewusst sein. Der Fiktionalität. Verstehst du?
Ja.
Die sollten sich dessen bewusst sein, dass es ein Spiel ist, was wir spielen, eine Fantasie, in die wir uns reinsteigern. Und dass es aber nicht aufrechterhalten werden kann von Natur wegen. Das ist so wie die Natur draußen. Die Natur draußen ist ja total grausam und wir nehmen sie dennoch als idyllisch wahr.
Bambifizierung, ja.
Bambifizierung der Natur, ganz genau. Ganz genau. Also man sollte, glaube ich, einen realistischen Blick auf den Menschen behalten, so dass wir alle einfach nur Affen sind, arme Affen, die aber die Begabung haben, sich in Fantasien hineinzusteigern. Und aber immer vor Augen haben, dass es eine Fantasie ist. Und man kann die leben, man kann die komplett ausleben, man kann die so leben, wie manche Leute Live-Rollenspiel spielen, ja. Und in keinem Moment irgendwie rausfallen aus der Rolle. Kann man machen. Aber das ist gut, um einfach handlungsfähig zu bleiben und realistisch zu bleiben. Und das schadet wirklich, romantische Liebe schadet. Diese Idee, wenn man wirklich glaubt, das wäre der Naturzustand und das wäre erstrebenswert und das muss jetzt alles so in meinem Leben laufen wie in einem Disney-Film.
Die nächste Frage kommt von Ole.
Oh Gott, ey, ich muss mir meine Hose ausziehen, gerade weil ich so am Schwitzen bin.
Ole fragt, gibt es Situationen und oder Trigger, in denen ihr von jetzt auf gleich ausrasten könntet? Ein Beispiel, ich bin über 2 Meter groß und wenn ich mir über den Kopf stoße, was nur sehr selten passiert, erschrecke ich regelrecht über meine plötzliche Wut.
Oh ja, die gibt es.
Bei mir auch. Bei mir ist das...
Ich werde... Ja.
Bei mir sind das Kleinigkeiten. Also Missgeschicke und je nichtiger sie sind, desto mehr fahre ich aus der Haut darüber. Also weiß ich nicht, wenn ich irgendwie ein Auto zu Schrott fahre, dann denke ich halt, oh scheiße, Auto zu Schrott gefahren. Wenn ich aber nach einem nach irgendwas greife und dabei das Weinglas umschmeiße und hinterher irgendwie den Tisch abwischen muss und so, da rege ich mich auf, als würde gleich die Welt untergehen. Das ist total seltsam. Bei mir sind es immer nur Kleinigkeiten, über die ich mich fürchterlich aufrege. Die riesigen Dinge, das macht mir nichts. Da denke ich ja, ja, shit happens. Und ich vermute, es sind die Dinge, die auf Unachtsamkeit zurückzuführen sind. Ne? Einfach auf unnötige Unachtsamkeit.
Mhm.
Aber keine Ahnung. Also, aber so richtig aufregen tue ich mich wirklich nur über Kleinkram. Hm.
Also ich werde draußen, wenn ein Hipster mich duzen. Was echt ziemlich scheiße ist, weil es passiert ja ständig.
Ich wollte gerade sagen.
Nee, wirklich, ich hasse es, geduzt zu werden. Ich hasse es. Das dürfen bestimmte Leute tun. IKEA-Mitarbeiter dürfen das tun. Ja, Hipster dürfen es auch tun, weil es ist ihr Job. Die müssen mich duzen. Ich weiß, dass sie dafür bezahlt werden, dass sie mich duzen. Trotzdem, im Apple Store, das geht gar nicht. Also ich...
Ja, im Apple Store ist das, im Apple Store ist das halt auch komplett unauthentisch. Ja.
Ja. Ja, wahrscheinlich ist es das, genau.
Wobei ich damit zum Beispiel gar keine großen Probleme habe, weil ich auch in einer Branche arbeite, in der man sich fast ausschließlich duzt.
Ja, siehste, das ist bei mir eben total schwierig. Ich sage, jeder, der meine Podcasts hört, darf mich duzen. Und auf jedem meiner Bücher soll stehen, wer das liest, darf mich duzen. Aber ich finde es so übergriffig, wenn einfach jemand ankommt und mich duzt. Ich habe so ein paar Kunden, die duzen mich. Die finden, man kann so mit mir flirten und zwinkern mich an und belästigen mich mit ihrer komischen, übergriffigen Ausstrahlung und dann duzen sie mich auch noch als Sahnehäubchen drauf, weißt du? Und das empfinde ich als, also da werde ich so wütend, wenn so ein Kunde raus ist, ich gehe ins stille Kämmerlein und ich haue mit der Faust irgendwo gegen. Krass. So aggressiv macht mich das. Und also das bezieht sich jetzt allerdings nicht aufs Duzen, muss ich sagen, sondern auf dieses
Haltung dahinter.
Auf dieses übergriffige Zwinkern, auf dieses weißt du, ich gehe ja nicht darauf ein. Etwas anderes wäre, es kommt jemand rein, zeigt mir ein offenes Gesicht, ich zeige ihm auch ein offenes Gesicht, weil er mir sympathisch ist oder so. Aber ich merke, da kommt jemand rein, der stellt Ansprüche an mich. Der respektiert schon mal nicht den Sicherheitsabstand, den man halten sollte, sondern tritt ganz nah an mich heran. Und dann in so einer Situation wende ich meinen Blick ab, schaue demonstrativ woanders hin, damit diese Person merkt, dass das nicht erwünscht ist,
was sie da gerade macht.
Ja, du weißt ja, ich habe ein Problem damit, das zu sagen. Auch diese Leute, wie würdest du reagieren? Das habe ich auch oft, dass ich irgendwas im Computer nachgucke, so was im Katalog so an Büchern vorhanden ist. Und dann kommt die Person, stellt sich neben mich und zwar nur, dass ein paar Millimeter uns trennen und sagt so, ich darf mal reingucken, gell? Und dann steht die da und guckt mir über die Schulter in den Computer rein, in einem Bereich, wo sie gar nicht reingehört, weil das nicht zum Laden gehört, sondern also... Da ist ja keine Buchauslage, sondern da stehe ich und da ist eine Theke, um zu signalisieren, es gibt einen Unterschied zwischen dem Verkaufsbereich und da, wo ich stehe und die Bücher verkaufe. Und dann stellen sich diese Spacken einfach neben mich und gucken mir über die Schulter und ich möchte das nicht. Und was soll ich denn da sagen? Entschuldigung,
würden Sie sich freundlicherweise vor die Theke stellen?
Ja, aber wenn die fragen, das ist ja das Ekelhafte, dass sie eine rhetorische Frage stellen. Ich darf doch mal, gell?
Eigentlich
und dann
sollte,
stehen sie schon neben
eigentlich
einem.
Müsste man sagen, ich weiß nicht, wie unverschämt du da sein kannst oder wie du mit den Kunden umgehst. Nein, dürfen sie nicht.
Das ist gut, ja, das sollte ich echt mal ausprobieren.
Ich darf doch, auch ne? Nein, dürfen sie nicht.
Nein, nein, lieber nicht. Mir wäre es lieber, wenn nicht. Lieber, wenn genau. Nicht.
Ist die Frage, wie die darauf reagieren, ne? Also die meisten werden dann natürlich sagen, also sie ist eine so unverschämte Person, ja. Weil sie selber nicht merken, dass sie die unverschämten Personen sind.
Ja. Hm? Ja, solche Kunden will man.
Also sowas habe ich halt nicht. Also ich arbeite halt in ganz anderen Kontexten. Aber was ich halt habe, ist, wenn irgendwie, also gibt halt öfter mal so Leute, die fragen, ah, darf ich mal bei einer Sendung dabei sein? Dann sage ich halt klipp und klar, nee. In mein Studio lasse ich genau die Leute, die mit der Sendung zu tun haben. Alle anderen können gerne von draußen zugucken. Damit stoße ich häufiger mal Leuten vom Kopf, insbesondere wenn es dann so praktisch sind oder so, die noch sehr eingeschüchtert sind. Aber ja, ich sag's dann einfach. Und wenn jemand hinter mir steht, während ich irgendwas auf dem Computer schreibe, schnauze ich die an. Und ist interessant, was ich meinen Freunden mitzuteilen habe? So. Und dann schämen die sich meistens. Mhm. Aber so diese Situation, wie du die beschreibst, die kenne ich so nicht. Darum kann ich da echt schlecht nur einen Rat geben.
Ja. Ich bin einfach so wütend dann auf den Energieverlust.
Ja.
Weißt du, es gibt ja Leute, die haben so dieses Talent, mir jegliche Energie auszusaugen. Dadurch, dass sie einfach nicht checken, dass sie nicht mitschwingen mit mir. Und dann greifen sie zu und dann gucken sie ganz lange, dann starren sie, dann sagen sie doofe Sachen. Und dieser Energieverlust, der fühlt sich für mich wirklich so an, als wie wenn du manchmal gegen den Stuhl läufst oder gegen den Tisch oder so und dir wehtust. Mhm. Oder dir ganz schwarz vor Augen wird. So fühlt sich das für mich an. Deswegen muss ich dann wirklich mich auch körperlich abreagieren, sobald diese Leute weg sind.
Das habe ich tatsächlich nur. Also das ist doch, das gibt's im relativen Regelmaß, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und Autofahrer sich so verhalten, dass sie im Grunde Leib und Leben gefährden, mein Leib und Leben gefährden. Da kriege ich auch, da muss ich teilweise auch anhalten und mich erstmal abregen, damit ich nicht Vollgas in die Pedale trete und denen noch mein Bügelschloss durch die Heckscheibe feuere oder sowas. Also so, weißt du, die so 10 Zentimeter an dir vorbei, 10 Zentimeter Abstand an dir vorbeifahren und überhaupt nicht begreifen, wie gefährlich das ist und sowas. Also das sind so Sachen, wo ich mich auch fürchterlich aufrege. Aber das ist auch so das Einzige. Und meistens ist es dann auch damit getan, dass ich denen irgendein Schimpfwort hinterherrufe.
Echt? Kannst du das?
Ja. Also ich komme sehr schnell, ich kann mich sehr schnell aufregen, ich komme aber auch sehr schnell wieder runter. Weil meistens ist es ja auch so, dass, also wenn ich mich dann aufrege über das umgeschüttete Glas oder sowas und dann irgendwie die Krätze kriege, irgendwann gibt's halt so einen Moment, wo ich mich selbst dabei beobachte, wie Rumpelstilzchen durch die Bude zu hüpfen und wo ich dann auch wieder über mich lachen muss. Mhm. Weil es ist ja nichts passiert. Was natürlich für diesen Arschloch-Autofahrer genau das Argument ist. Was hast du denn? Es ist ja nichts passiert. Das heißt, da müsste man dann auch nochmal differenzieren, in welcher Situation nichts passiert ist und wie gefährlich die Situation wirklich war. Also, weil es ist ja nichts passiert, bezieht sich auf die Gefährlichkeit der Situation. Und wenn mir der Kaffee umkippt, ist ja nichts Gefährliches passiert. Tja. Ja, und runterkommen, also fragt er ja auch, wie kommt ihr da wieder runter? Guck dich von außen an. Guck dich von außen an und du wirst feststellen, wie lächerlich du bist. Und dann brauchst du dich auch nicht mehr aufzuregen. Funktioniert ja, übrigens immer, feststellen, wie lächerlich man eigentlich ist. Okay, schön, nächste Frage von Thomas. Ich neige dazu, laut zu fluchen und zu schimpfen, um mich akut abzureagieren. Meist zu Hause, allerdings auch im Straßenverkehr. Ich bin Fahrradfahrer in Berlin. Leider rutscht mir bei zweitem oft das Kraftwort Penner raus. Das ist nicht politisch korrekt, da ich weiterhin schimpfen möchte, aber niemanden verletzen, suche ich Alternativen. Frage, was und wie schimpft ihr und achtet ihr dabei auf Political Correctness?
Ja, schön wär's, ne? Ich kann's leider nicht.
Ich kann es leider auch nicht.
Ich krieg's wirklich nicht hin. Ja. Ich krieg's nicht hin, nicht Spasti zu sagen.
Nee, das
aber
soll ich nicht.
Aber ich rechtfertige das auch damit, dass ich mit einem behinderten Bruder aufgewachsen bin. Und ganz ehrlich, ich wäre wahnsinnig geworden, wenn ich in meinem Kopf den nicht hin und wieder Mongo genannt hätte.
Aha. Nee, das habe ich nicht. Spasti sage ich nicht. Also Spast sage ich sehr bewusst. Also wenn ich will, dass jemand zuckt, dann sage ich das. Was bei mir ist, also ich benutze viel zu oft das Wort Arschloch und stelle dann gelegentlich fest, dass dieses Wort bei meinem Gegenüber, das ich als Arschloch bezeichne, meistens sind es Autofahrer, auch wenn ich zu Fuß unterwegs bin im Übrigen, dass dieses Wort bei meinem Gegenüber viel heftigere Reaktionen auslöst, als ich das gemeint habe. Das finde ich wirklich faszinierend.
Mhm.
Also, weißt du, das kann natürlich auch sein, so Autofahrer benimmt sich daneben, ich rufe Arschloch. Tatsächlich in dem Tonfall auch, also habe ich das gerne mal. Also es gibt hier so eine Straße, durch die fahre ich oft mit dem Fahrrad. Die ist auf der einen Seite mit einer kompletten Reihe Autos zugeparkt. Und Autofahrer, die entgegenkommen, fahren halt trotzdem in die Reihe, obwohl da ein Fahrradfahrer kommt, weil der Fahrradfahrer kann ja auf dem Bürgersteig ausweichen. So, und selbst wenn du dann auf dem Bürgersteig ausweichst, ist trotzdem nur ein halber Meter Platz. Und das mache ich dann gerne, dass ich dann im Vorbeifahren Arschloch sage, weil die dann meistens noch das Fenster aufhaben und das dann hören. Und ich will auch, dass die das hören. Und wie oft ich da schon, wie oft die wirklich in die Bremse gestiegen sind, da sind teilweise echt? Leute aus dem Auto gesprungen und haben mir Prügel angedroht.
Nein,
wo ich dann echt denke, echt? Alter, was ist hier los? Also wenn mich einer Arschloch nennt, dann ist das Erste, was ich mache, mir zu überlegen, oh, habe ich mich gerade vielleicht wie ein Arschloch verhalten?
Aha.
Ja, und selbst wenn und es mir egal ist oder so, dann denke ich mir, ja, hast mich halt Arschloch, das ist mir auch egal. Also es ist so, das finde ich wirklich faszinierend. Also das die Heftigkeit der Reaktion. Wobei das natürlich auch sein kann, dass sie ganz genau wissen, dass sie Arschlöcher sind und jetzt hat es ihnen mal einer gesagt und darüber flippen sie aus. Kann natürlich auch sein, dass es so ein Effekt des Erwischtwerdens ist. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man freundlich schimpfen könnte. Ich glaube auch, Schimpfen ist nicht dazu gedacht, freundlich zu sein. Das Beste war jetzt neulich, es gibt im Friedrichshain, wo ich zur Liebsten oft hinfahre, es ist ausschließlich Kopfsteinpflaster. Da fährst du dann halt mit dem Fahrrad langsam auf den Bürgersteig. Kommen mir, das ist so ein Baugerüst, kommen mir zwei so Kernassis entgegen, weißt du, so tätowierte Waden, ne, so Capri-Hose, so was, ne, so diese Jungs. Und statt kurz hintereinander zu gehen, während ich vorbei will, gehen die weiter nebeneinander. Und ich stoße den einen am Arm an und dann sagt der, ey, pass auf, du Nichtsnutz. Ja, super, Nichtsnutz, ausgerechnet von so einem Typen, ey. Ich glaube, der hat das auch nicht wirklich verstanden, dass ich einen Lachflash gekriegt habe darüber.
Super.
Ja, ich weiß nicht, wie man sauber und politisch korrekt schimpfen könnte. Nichts nutzt, ist halt auch schwierig, ne? Weil woher will der wissen, ob ich was nutze oder nicht?
Also wenn ich schimpfe oder wenn ich diese Wörter, diese ganzen schlimmen Wörter benutze, dann tue ich das eigentlich für mich selbst. Und nicht anderen gegenüber. Ich weiß, ich benutze diese bösen Wörter auch oft in der Blindheit. Aber das ist eine Ausnahme. Also ich würde nie jemanden auf der Straße als Spack beschimpfen.
Nee.
Oder als, keine Ahnung, Nigger oder all diese Dinge, die man nicht sagt. Ich würde das niemals machen, weil das einfach nicht meine Art ist. Aber es ist absolut meine Sache, wie ich mit meiner Wut umgehe.
Ja,
wenn ich alleine bin und was ich so vor mich hin murmle. Also da hat wirklich auch keiner was hier von Political Correctness zu schwafeln.
Das ist tatsächlich, wenn ich öffentlich schimpfe, also eigentlich habe ich da Arschloch, Assi, Vollidiot. Das sind so die drei Sachen, die ich Leuten zuraune. Das ist aber,
ja, vor allem, man meint ja nicht wirklich diese ganze Person, sondern einfach ihr Verhalten, das gerade deinem Extrem gegen den Strich geht. Und
man könnte natürlich auch sagen, also wie sie sich jetzt hier gerade im Moment verhalten, das ist nicht in Ordnung, das stört mich wirklich sehr. Funktioniert halt nicht, weil dann ist der weg, da bleibt halt nur noch Vollidiot.
Ja.
Bernhard schreibt, meine Betrachtungen zeigen, oder ich mach's kürzer, mir fällt immer wieder auf, dass mir ältere Menschen häufig beige Kleidung tragen. Habt ihr eine Erklärung dafür?
Leberwurstfarben. Eine Erklärung? Ja, also, nee.
Ich habe
wirklich keine Erklärung dafür. Aber wie sollen sich denn die Alten sonst abgrenzen?
Super.
Ja, nee, jetzt im Ernst mal, die haben keine andere Möglichkeit, sich abzugrenzen von anderen Altersgruppen, als durch diese Farben.
Durch Altaussehen.
Also ich bin totaler Fan von exzentrischen Alten. So Leute wie Opa Aldi aus meinem Buch oder meine reale Oma Greta, die sehr exzentrisch ist und sich noch im Alter von 86 Jahren krass schminkt und sich die Haare färbt und auf Stöckelschuhen läuft. Ich finde das großartig. Es ist einfach so erfrischend, wenn solche Leute dann auch noch Leopardenmuster tragen und knallrote Jäckchen. Ich liebe es. Das trifft alles, was mich bewegt und happy macht. Das ist super.
Aber eine Erklärung dafür, warum die beige tragen, habe ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil es pflegeleicht ist oder so. Ich weiß nicht.
Aber warum sollte das pflegeleicht sein? Ich meine, das ist eine helle Farbe. Da sieht man Schmutz genauso drauf wie auf weißen oder hellgrauen Sachen.
Ja. Komisch. Mal meine Eltern fragen. Weiß ich echt nicht. Ja, noch eine Altersfrage von Robert. Kann es sein, dass sich Menschen der alten Generation, also die jetzt schon 70 und älter sind, mit dem Altwerden leichter tun, beziehungsweise schon immer leichter getan haben als die nachrückenden Generationen?
Also das ist die jetzt 70 sind, sozusagen weniger Probleme haben mit dem Älterwerden, als die jetzt so langsam ins Oma-Alter kommen, oder wie?
Keine Ahnung. Tatsächlich verstehe ich diese Frage nicht so richtig.
Also je älter ich werde,
desto weniger unangenehm finde ich es, älter zu werden.
Ja, ja. Und ich glaube aber auch, dass unsere Generation, deine oder meine oder auch die nachfolgenden, dass die gar nicht mehr so diese starren Rollen im Kopf haben, wenn sie an Altersabschnitte denken. Früher war das vielmehr so, dass man gesagt hat, so, du bist jetzt 50, du darfst jetzt nicht mehr dies und jenes machen. Oder du bist jetzt 60, also verhalte dich gefälligst wie eine Oma, kleide dich wie eine Oma, frisier dich wie eine Oma. Das ist heute nicht mehr so. Also man hat viel, viel mehr Handlungsmöglichkeiten. Senioren sind sowieso häufig fit und gebildet, beziehungsweise in Bildungsinstitutionen unterwegs und reisen viel, ja, aber haben viel mehr Möglichkeiten.
Was Robert ja sagt, ist, die Jüngeren haben es schwerer oder haben größere Probleme mit dem Älterwerden als die Alten, so verstehe
ja,
ich.
Ja, und das kann ich eben nicht unterschreiben. Ich glaube nicht, dass das so ist. Vielleicht kann man unserer Zeit einen Jugendwahn attestieren, das kann man gewiss, aber das kann man auch anderen Epochen. Also ich glaube, dass der Jugendwahn auch schon in den 20er Jahren präsent war, gesellschaftlich. Auf dieser Ebene von Plakaten und Frauenzeitschriften und so.
Ich überlege gerade. Also ich überlege noch, weil ich werde ja gerade älter. Also ich bin ja jetzt, ich bin jetzt gerade Ende 40 geworden.
Also wir haben ja auch so extreme Personen in der Popkultur, wie zum Beispiel Madonna oder Cher, die wirklich gegen das Alter ankämpfen.
Ja, aber dabei aber wirklich lächerlich sind.
Ja,
also wirklich
genau.
sich ihrer Würde entledigen, finde ich immer. Das ist, ja, vielleicht ist auch das mit dem Älterwerden, also ich bin ja gerade ich bin jetzt 47 Jahre alt, das heißt, das Ende meines Lebens ist näher als der Anfang meines Lebens und ne, dann fängt so die Midlife-Crisis an, man denkt so drüber nach, was hat man denn eigentlich gemacht, reicht das denn, gibt's da nicht noch ein bisschen was und so diese ganzen Sachen. Was mir auffällt ist, dass ich finde sehr viele tolle Sachen am Älterwerden. Also das macht Spaß. Also meine aktive Erinnerung reicht 30 Jahre zurück. Das ist cool. Es gibt mehr attraktive Frauen, als es mit 20 gab. Das ist auch cool. Gleichzeitig merke ich aber, dass ich auch viel Zeit in meinem Leben eigentlich verplempert habe, ja, wo ich einfach nur rumgesessen habe. Irgendwo und irgendwas gemacht habe, statt vielleicht was zu machen, was mich tatsächlich interessiert, ein Instrument zu lernen oder irgend so ein Scheiß. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man noch älter wird oder dass wenn ich noch älter werde, ich aufhöre zu bedauern oder ich aufhöre die Gelegenheiten zu bedauern, die ich verpasst habe. Mhm. Weißt du, dieses verdammte Scheiße, du hast ja nur ein Leben und du hast das in den Jahren von dann bis dann und dann und dann durch Arbeit vergeudet oder irgendwie sowas. Das sind so Gedanken, die ich tatsächlich noch denke. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man, je älter man wird, desto gelassener wird, weil es am Ende ja sowieso egal ist.
Ja.
Und vielleicht ist es deswegen auch einfacher, älter zu werden, wenn man schon älter ist.
Mhm.
Und ich glaube, die erste große Zumutung ist natürlich festzustellen, dass man endlich ist.
Ja, ich habe das ganz lange, habe ich das nicht wahrhaben wollen.
Ja, man nimmt das
ich
auch
hatte
nicht
so
wahr, solange man,
Selbstbild,
solange
so
man lebt, sterben ja auch immer nur die anderen.
Unsterbliches Einhorn, ja, genau.
Das ist so die Zumutung und ich glaube, von der verabschiedet man sich dann umso stärker, je älter man wird, weil man hat ja die Erkenntnis gewonnen und dann muss man halt gucken. Michael fragt, warum lassen manche Leute ihren Toilettendeckel offen? Ja, Bequemlichkeit.
Warum schließen sie ihn?
Damit das iPhone nicht reinfällt.
Ja gut, das ist ein Argument.
Naja,
ist dir schon mal ein Telefon aus der Arschtasche ins Klo gefallen?
Nein.
Mir auch nicht.
Ich habe auch das Telefon.
Super stolz drauf.
Ich habe auch das Telefon nicht in der Arschtasche, also von daher kann mir das nicht passieren. Mir sind schon ganz andere Sachen ins Klo gefallen, weil über der Toilette ist ein Regal und da liegt halt aller möglicher Kram drin. Und wenn ich da mal irgendwie was rausziehe und unachtsam bin, dann klatscht manchmal irgendwas anderes dann unten rein. Ja. Interessant finde ich ja, wenn man Besuch kriegt oder zu Besuch ist irgendwo, dann ist der immer unten, der Toilettendeckel.
Ja, das stimmt.
Ne? Man,
das stimmt,
man hat,
aber das
also
sieht
ich
auch
den,
besser
bei mir ist
aus.
Der ständig offen, aber wenn Besuch kommt, oh, Toilettendeckel mal lieber runter. Ist auch irgendwie komisch.
Ja. Deswegen auch meine Frage, warum sollte man den zuklappen?
Ja.
Also wenn nicht gerade, es gibt keinen Grund für mich, in meiner privaten Wohnung den Klodeckel zuzuklappen.
Ja, weil ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie offen der Stuhl drin rumschwimmen und vor sich genau. hinwüffeln würde oder sowas. Ja.
Ja.
Das ist echt eine gute Frage. Warum macht man den eigentlich zu? Hm. Vielleicht weiß das ja irgendwer aus dem Publikum und kann es kommentieren. Florian fragt, macht zu Gutenberg eigentlich wieder was mit Politik? Die Frage ist vom Juli 2015. Ich wüsste nicht. Hast du von dem was gehört?
Nee.
Das ist jetzt eine sehr, was ist denn das für eine Frage? Sonntag, 12.07.2015, 19 Uhr, die Verhandlungen mit Griechenland laufen gerade. Oh nee, ist durch. Das ist historisch nicht mehr nachvollziehbar. Nächste Frage von Robert. Sagt ihr dem Kellner im Restaurant, wenn euch das Essen nicht geschmeckt hat oder geht ihr einfach nicht mehr hin?
Ich habe schon häufig bezeugt, dass jemand dem Kellner gesagt hat, dass ihm das Essen nicht geschmeckt hat.
Mhm.
Was ich jedes Mal krass fand. Ich würde tatsächlich einfach nicht mehr hingehen.
Hingehen würde ich sowieso nicht mehr. Es ist eigentlich noch nicht vorgekommen, dass mir das Essen nicht geschmeckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also schlecht schmeckt, dass ich dem Kellner sage, nee, das hat nicht geschmeckt. Also wenn das Essen so ist, dass ich dem Kellner sagen würde, es hat mir nicht geschmeckt, dann würde ich es nicht aufessen. So. Ich überlege gerade, habe ich das irgendwann mal gemacht? Ich glaube, ich habe irgendwann mal nicht aufgegessen, habe gesagt, mir nicht geschmeckt. Aber ich würde halt, vorher würde ich den Kellner rufen und sagen, Entschuldigung, aber das ist ungenießbar.
Ja.
Also das hatte ich auch schon, dass ich irgendwie einen Steak hatte, wo einfach so eine riesige Sehne quer durchging. Dass ich gesagt habe, Entschuldigung, da geht so eine riesige Sehne durch. Das kann ich so nicht essen. Und das ja, aber weißt du, wenn dann so hinterher hat's geschmeckt, sage ich halt entweder ja. Oder ich sage, ja, sehr gut. Also weil geschmeckt hat es irgendwie schon immer. Und wenn es halt schlecht ist, gehe ich meistens nicht wieder hin. Ja. Und das kommt da auch drauf an, was denn schlecht war. Also wenn ich in einem Restaurant schlechte Nudeln kriege, dann gehe ich nie wieder hin. Mhm. Ja, weil Nudeln muss man nicht schlecht machen. Wenn dann irgendwie das Fleisch ein bisschen sehnig ist oder sowas, dann gehe ich da durchaus wieder hin, weil das passiert halt mal, dass eine Sehne im Fleisch ist.
Ja. Nee, also wirklich, man muss keine zerkochten Nudeln tolerieren, keinen zerkochten Reis und alles, was übersalzen ist, muss man auch nicht tolerieren. Da würde ich auch sagen, dass ich möchte das nicht essen, denn das ist komplett übersalzen. Ja.
Aber eine zweite Chance würde ich dem Laden jederzeit geben. Also ich würde immer noch mal hingehen und sagen, wahrscheinlich, also weil jeder hat mal einen schlechten Tag, auch der Koch. Also das, ich finde, jeder hat auch eine zweite Chance verdient dann, dass man es wenigstens nochmal ausbildet. Wenn es beim zweiten Mal okay ist, dann kann man auch wieder hingehen. Wenn es beim zweiten Mal auch nicht okay ist, dann geht man halt nicht mehr hin. Und wo ich, was ich viel schlimmer finde als Essen, das nicht so schmeckt, wie ich es erwarte. Meistens ist es ja tatsächlich eine Erwartung, die man hat, und die wird dann nicht erfüllt. Das heißt, man muss da vielleicht auch seine Erwartung überprüfen. Aber was ich wesentlich schlimmer finde, ist schlechtes Personal. In einem Restaurant oder in einer Gaststätte, in der ich nicht ordentlich behandelt werde, da gehe ich nie wieder hin.
Mhm. Ja.
Also nie wieder. Und da ist mir scheißegal, was mit dem Kellner war, ob der einen guten oder einen schlechten Tag hatte oder sonst was. Wenn du ein Problem hast, ey, lass es nicht an mir aus. Das, dadurch habe ich jetzt letztens einen der mir lieben Läden hier in Berlin verloren, eine Weinbar, in die ich eigentlich gerne gegangen bin, da sind wir letztens so mies behandelt worden, also so, wir hatten keine Reservierung, ja, sind hingegangen, da habt ihr noch einen Platz für zwei, nirgendwo auf dem Tisch stand ein Reservierungsschildchen, wir hingegangen, uns hingesetzt, ja, aber da können sie nicht sitzen, das ist reserviert, ich so, ja, Entschuldigung, hier steht kein Schild, ja, hier sind alle Plätze reserviert. Habt ihr noch irgendwie was zu sagen? Ja, nee, bis 9 könnt ihr hier sitzen bleiben, danach geht's nur noch an eine Bar. Dann haben wir auch gesagt, ja, nee, dann gehen wir woanders hin. Und der hat uns so herablassend behandelt dabei, dass ich dachte, nee, Arschloch, du hast überhaupt noch nicht mal den Ansatz von, ich will euer Problem lösen, gezeigt. Sondern, ja, ist ja alles voll, was sollen wir mit euch? Das war total schlimm. Also sowas mag ich nicht. Ich finde dann soll man wenigstens so tun, als würde es einen interessieren. Man sagt so, oh scheiße, ja, wir haben noch keine Schildchen aufgestellt, aber hier sind alle Tische reserviert. Was habt ihr denn vor? Was können wir für euch tun? Lass mal gucken, ob wir gemeinsam eine Lösung finden, so irgendwie. Nicht, naja, ab 9 müsst ihr euch dann in die Bar sitzen. Naja. Aber Essen nicht geschmeckt? Nö. Auch schön. Kata fragt, wie liest man die Twitter-Timeline? Von oben nach unten und dann wieder hochscrollen oder zuerst runterscrollen und dann von unten nach oben? Und wie oft eigentlich?
Was hast du da für Optionen?
Ich weiß nicht, ich schalte das ein, dann steht da, wie viele Nachrichten ich noch nicht gelesen habe und dann scrolle ich da so wild durch, bis ich genug gepinkelt habe.
Ja,
so
nach unten halt, von oben nach unten.
Nee, ich mach's von unten nach oben, also chronologisch.
Von unten nach oben. Aber wie machst du denn das?
Na, mit meinem Client. Also ich lese Twitter praktisch.
Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich es im Kopf. Okay. Das
also heißt, die älteste Nachricht zuerst. Die älteste ungelesene Nachricht lese ich zuerst und dann arbeite ich
und
mich
dann
bis
zum hochscrollen.
Genau, und dann kann ich hochscrollen. Ja. Aber das mache ich auch nicht so, dass ich dann irgendwie jede Nachricht lese. Also manchmal, wenn er irgendwie 2 Tage das gar nicht anhat, es steht halt auch 1000 Nachrichten nicht gelesen. Da scroll ich dann einfach ganz hoch und also zur neuesten und scroll dann von da aus runter und gucke, ob irgendwie in den letzten, was weiß ich, 20 Minuten was Interessantes passiert ist. Weil Twitter ja auch nicht so funktioniert, dass jeder alle Nachrichten immer liest, sondern es ist ja immer nur so ein kleiner Ausschnitt, der meistens genauso lang ist, wie man auf dem Klo sitzt und pinkelt oder sowas. Also so mache ich das.
Ja.
Sebastian.
Sollen wir mal die Höflichkeitsfrage verlautbaren?
Jetzt schon?
Ich schwitze so.
Okay, warte mal, muss ich hier eine Markierung machen, dass das die nächste Frage ist, für dann, wenn wir wieder beide besser gelaunt sind. Ja. Das war wirklich eine schlechte Sendung. Bis auf das mit dem Gender-Exkurs von dir, das fand ich ziemlich geil.
Ja, ich auch. Ja. Bitte mehr. Stellt uns mehr komische Fragen.
Ja.
Also die in diese Richtung gehen.
Es folgt also die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel, den wir immer Leisure nennen. Wie geht's uns denn heute? Wie geht's dir denn heute?
Ja, wenn diese beschissene Sendung nicht gewesen wäre, würde es mir fantastisch gehen. Also wirklich fantastisch. Ich bin wie auf eine andere Seite gestülpt, weißt du, aus so einer komischen Finsterwelt auferstanden ins Licht. Alles, was ich die letzten 3 Jahre, als ich das verschissene Buch geschrieben habe, nicht war, das bin ich jetzt. Und es ist einfach super. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich vorbeigehen wird im Winter aufgrund des natürlichen Laufes der Dinge und so. Aber mir geht's gerade wirklich so gut wie lange nicht mehr. Also wenn ihr was von mir wollt, jetzt ist die Zeit.
Ja, mir geht's ähnlich. Mir geht's auch so gut wie lange nicht mehr. Auch wenn ich gerade wieder viel Arbeit habe, also einfach viel Erwerbsarbeit leiste und viel hin und her fahren muss und oft unterwegs bin. Und eigentlich geht's mir auch so gut, oder eigentlich sollte es mir auch so gut gehen, wie lange nicht. Das Einzige, was mich wirklich gerade wahnsinnig macht, ist dieser Workshop, den ich da morgen habe. Da bin ich eingekauft worden, einen Workshop zu machen, Wissenschaftlern zu erklären, wie sie ihre Vorträge und so interessanter gestalten können, also wie sie ihre Geschichten besser erzählen können.
Mhm.
Alle glauben, dass ich das kann. Ja, alle glauben, dass ich das erklären kann. Nur ich glaube nicht, dass ich das erklären kann.
Ja, kenne ich das Problem.
Und ich habe eine so fürchterliche Angst vor diesen 2 Stunden morgen, dass ich am liebsten einen Unfall bauen würde, um im Krankenhaus zu landen und da nicht hingehen
Holger,
zu können.
Ich
mache die ganze Zeit, bin ich hier am Vorbereiten und Aufschreiben und Machen und Strukturieren und schmeiße immer wieder alles weg und das ist wirklich grauenhaft. Das ist das Schrecklichste, was mir in diesem Jahr bisher passiert ist.
Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir wirklich, denn so ging es mir auch mit meinem Podcast-Workshop. Aber ich frage mich, warum hast du mir nichts gesagt, Holger? Du hättest vor der Sendung sagen können, ich habe gerade diese Ängste. Ich hätte gesagt, lass es uns einfach verschieben.
Nein, ich bin ja ganz froh, weil ich denke seit Donnerstag, abgesehen davon, dass ich dann noch bei Radio 1 war, also Radio gemacht habe, abgesehen von den paar Stunden am Donnerstag und am Freitag. Also ich denke sowieso die ganze Zeit schon drüber nach. Ich hatte auch so eine grobe Richtung, in die ich gehen wollte und so. Und dann habe ich Donnerstag mit meinem Ansprechpartner da gesprochen. Der sagte, er hätte sich das aber eigentlich alles ganz anders vorgestellt. Genau.
Und das hat dich verunsichert.
Und das hat mich so dermaßen aus der Bahn gekegelt, dass ich seit Donnerstag durchgehend extrem angespannt bin und bis auf die Stunden, in denen ich Radio gemacht habe, über nichts anderes nachdenke als über diesen Workshop und wie ich da rangehen soll und wie ich das interessant machen könnte und wie ich diese 2 Stunden füllen könnte. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, Moment, der Slot ist 2 Stunden, wenn es nur eine dauert, dann hat es halt nur eine gedauert, leckt mich doch alle am Arsch.
Ja.
Das ist wahrscheinlich die Haltung, mit der ich da rangehen muss, ansonsten verliere ich den Verstand. Und ich bin so froh, dass wir jetzt wenigstens mal 2 Stunden was anderes gemacht haben,
okay,
auch wenn es eine total miese Sendung geworden sein mag. Also ich war froh, dass ich da jetzt noch mal raus konnte. Ich habe heute Morgen auch gedacht, ach du Scheiße, es ist ja noch Rindheit, wie soll ich denn da? Und habe dann aber auch gedacht, nee, ist vielleicht eine willkommene Pause von 2 Stunden.
Ja.
Also darum habe ich nicht verschoben. Ja, aber
sehr
ich bin
gut.
Also
ich
habe mich lange nicht vor irgendwas so sehr gefürchtet.
Denk dran, du bist der Holger, du bist dieser South Park Avatar. Wenn es mir so geht, dann denke ich, ich bin die rosa Eule, ich bin diese fette rosa Eule, ja? Und ich stehe da vor den Leuten als diese fette rosa Eule. Ich bin allen sympathisch. Du bist der Holger und du kannst Sachen, die nur der Holger kann. Und richte dich nicht danach, was ja, irgendwelche halt anderen irgendwelche, Leute sagen.
Weißt du, das sind halt nicht irgendwelche 19-jährigen Studenten, die ich damit beeindrucken ja. kann, dass ich der große Zampano aus dem Radio bin, sondern das sind Wissenschaftler, die von mir wissen wollen, wie erzähle ich meinen Scheiß, so dass nicht nach 5 Minuten alle eingeschlafen sind.
Ja.
So.
Aber hey, Wissenschaftler, du weißt, wie viele langweilige Vorträge die sich antun am Tag.
Ja.
Also die sollte man auch nicht überschätzen. Die sind nicht so gut im Rhetorischen, wie man meinen könnte.
Das mag ja sein, aber mir geht es eher darum, dass ich deren Erwartungen nicht erfüllen kann. Das ist ja. eigentlich meine größte Sorge, dass ich da irgendwie die morgen eine Stunde voll labere, vielleicht noch irgendwie mit denen, also ich versuche die ganze Zeit auch zu überlegen, kann man da nicht irgendwas Interaktives machen?
Mach was Interaktives.
Ja, würde ich auch gerne, weil ich finde das auch immer besser, weil das ist ein Dialog. Dialog ist immer besser als, also ich werde den Teufel tun, mich da hinzustellen und eine Stunde zu reden, weil davon hat keiner was. Aber also das ist so, ja, meine größte Angst ist, dass die alle irgendwas erwarten,
ja.
was ich nicht erfüllen kann.
Ja, ich kenne das. Aber vertraue dem Prozess und vertraue darauf, dass du mit emotionalen Dynamiken umgehen kannst. Du wirst sehen, du wirst erst Erleichterung spüren, wenn du konkret vor diesen Menschen sitzt. Vielleicht ist jemand dabei, der dir total sympathisch ist. Dann hast du einen Freund auf deiner Seite und ja. du guckst ihn die ganze Zeit an und schon bist du drin. Ja, die kooperieren ja auch mit dir. Denen ist es ja auch wichtig, dass die Sache irgendwie gut über die Runde.
Ich habe schon überlegt, ob ich zum Einstieg tatsächlich sage, so ich hab Angst vor euch.
Mach das, ich habe das auch gesagt. Ich habe den Jugendlichen gesagt, die sind für mich wie ein wildes Volk und ich muss erst gucken, wie die so funktionieren und wie sie ticken. Ja. Ja, das habe ich denen ganz offen gesagt und das hat wirklich auch viel Spannung rausgenommen.
Ja, ja. Tja.
Also, Holger, naja. ich glaube, du kannst es.
Jetzt erstmal Kaffee für den Blutdruck, ne? Ach so, wir haben ja noch hier einen Abspann, genau, den kommen wir auch noch. Ja, das war die Vrindheit. wir hören uns bei der nächsten Vrindheit. Vielen Dank, Alexandra.
Ja, vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.